Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu Kino Plus. Bevor es damit losgeht, lasst uns aber noch ein paar Worte zur Clark-Versicherungs-App verlieren. Die sind nämlich nicht nur Sponsor der heutigen Folge, sondern machen euch das Leben im Bereich Versicherung auch um einiges leichter. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans Podcasts hören. Ihr könnt locker flockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso, wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark-App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store, oder ihr registriert euch direkt auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen.
Zumindest eine Haftpflicht hat ja eigentlich eh jeder.
Dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, there's more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15-Euro-Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür bei der Anmeldung einfach den Code KINO30 an, weil wegen Kino Plus, leicht zu merken. Und nach der Prüfung gibt es den Gutschein per Mail. So, das war's jetzt aber auch. Viel Spaß mit Kino Plus.
Wir begeben uns abermals an ein stilles Monsterplätzchen. Wir tauschen den Körper mit einem irren Serienkiller und wir gucken uns an, was die Kings of Hollywood so treiben. Und wir begrüßen ganz herzlich erstmals einen neuen Gast. Das alles und mehr jetzt bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit mal wieder Filin am Start.
Hallo.
Und erstmals zu Gast bei uns heute Kevin O'Neill, aka Moin. Last Movie Hero.
Genau.
Genau. Kevin, ich kenne dich ja jetzt schon aufgrund unserer Hamburger Pressevorführung ein wenig länger.
Ja.
Ich muss aber zugeben, ich habe mich immer gefragt, okay, für was magst du wohl arbeiten, beziehungsweise für welches Medium bist du wohl zuständig? Und ja, ich habe irgendwie erst relativ spät, und ich kann es sogar genau benennen, anhand von was, ich habe erst anhand deines Erklärungsvideos von Tenet mitbekommen, dass du auch einen eigenen YouTube-Kanal hast. Ich habe immer gedacht, du bist irgendwie bei den Printmedien, also für Printmedien oder Online-Seiten zuständig, aber hatte gar nicht gewusst, dass du einen Kanal hast. Und aufgrund dieses Tenet-Videos hatte mich mal ein User angeschrieben und hat gesagt, ey, wäre es nicht mal cool, den Kevin mit bei Kino Plus einzuladen. Und das ist hiermit jetzt geschehen.
Das ist passiert. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, auch mal hier zu sein. Ja, ich arbeite eigentlich nur für mich selbst. Ja? Das ist auch das Schöne. Ja, ich arbeite für kein Medium. Ich komme ja eigentlich aus der Werbung und mache da Regie und Ghostwriting für andere Regisseure. Das ist so mein Metier, wo ich so mein Geld verdiene. Und dann dachte ich immer, weil ich Filme liebe, mache ich auch mal was mit YouTube, weil ich mir so viele Leute immer angucke.
Sag mal, ich mache jetzt was mit YouTube.
Genau, hab dann auch mal angefangen mit Kritiken, die mache ich immer noch und irgendwann kamen halt diese Analysevideos dazu. Was du gesehen hast, Tenet, Joker kam, glaube ich, auch ganz gut an oder Der Schacht.
Der Schacht hast du gemacht?
Ja, Der Schacht habe ich auch gemacht.
Ja, den fand ich ja geil.
Den finde ich gut.
Ja.
Sehr, sehr
sozialkritisch. Den habe ich in Sitges auf dem Festival gesehen, in Spanien und ich war hin und weg, ich fand den super.
Da hast du ihn schon gesehen?
Ja, ja.
Ich habe ihn relativ spät bei Netflix eben erst
gesehen. Ja, ja, der kam halt dann danach, hat Netflix den auch, glaube ich, gekauft.
Mhm.
Oder es hieß schon zum Festival, dass Netflix an dem interessiert ist und den kaufen will und den dann vertreiben möchte.
Mhm.
Und deswegen war ich so glücklich, dass ich den da schon sehen konnte, weil es stand halt noch völlig in den Sternen, wann der halt bei Netflix erscheinen soll.
Ja.
Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass der eher untergegangen. Also was heißt eher untergegangen? Also nein. Entschuldigung, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Dass der, wie soll ich sagen, etwas schwächer promotet wurde, als er es hätte eigentlich promotet werden können, meine ich.
Also ich habe das so mitbekommen, dass er quasi auch gar nicht promotet wurde bei Netflix. Und dann war er eine Woche oder zwei Wochen draußen und ich habe ihn auch relativ spät gesehen, erst nach einer Woche. Und dann habe ich angefangen mit der Analyse. Und so nach und nach haben immer mehr Leute den geguckt und dann rückte der immer so weiter vor, so von Platz 10 bei Netflix, Platz 5 und irgendwann war er dann bei Platz 1 und da hielt er sich auch wirklich eine Woche oder so. Und dann wurde er immer beliebter.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den Film hat gefühlt jeder gesehen, nur ich nicht. Also den hat jeder, ich weiß noch damals, die Instagram-Stories waren voll, jeder hat diesen Film gesehen und ich bin ja so ein Schisser, ich kann so.
Aber der ist nicht wirklich zum Angstmachen da. Also ich meine, klar, was du da siehst, macht dir halt Angst.
Ich krieg bei allem Angst, ich bin da super empfindlich.
Aber der ist gut. Ja, wirklich, der ist auch böse und witzig.
Der hat ein paar eklige Szenen, das stimmt schon.
Eklig finde ich nicht schlimm.
Okay,
dann geht's. Eklig finde ich nicht schlimm.
Aber? Also das ist kein Horrorfilm oder so. Das ist eine ganz krasse Gesellschaftssatire, die jetzt auch nicht unbedingt, ja, die jetzt nicht unbedingt allzu subtil ist, würde ich sagen, sondern es ist schon sehr, ziemlich on the nose, ja, manchmal halt wirklich auch mit der Brechstange, ja, dann wird's halt eklig, aber, oder mit der Bettstange, sagen wir es so, aber das ist schön, also so zu sehen, wie halt anhand dieses Szenarios vermittelt wird, wie schnell sich die Perspektive ändern kann, der Blickwinkel ändern kann, wenn du nur an der entsprechenden Position bist. So, ja, und klar.
Selber reagiert,
die Scheiße,
einmal einen besseren Stand hat.
Genau, Scheiße fällt immer nach unten, so, ist klar. Aber kommt halt immer darauf an, wo du dich befindest, ob dir das dann egal ist oder eben wichtig, so. Und das fand ich, macht der Film einfach echt gut. Und darüber hinaus ist es halt ein cooles Setting, was der da bietet, so.
Dann muss ich ihn wohl vielleicht nach.
Ja, den kann man sich, das ist kein richtiger Horrorfilm, oder? Kann man das?
Angst hat man dabei nicht, der ist ein bisschen eklig.
Ja.
Aber wie du schon sagst, also eher Gesellschaft.
Also, wenn überhaupt, würde ich sagen, ist es eine Horror-Groteske. Okay. Und selbst das ist dann ja eigentlich nicht unbedingt das gleiche Horrorgefühl, was einem ein richtiger Horrorfilm wie The Exorcist oder so
vermittelt. Hat mich damals übrigens an Denis Villeneuves Kurzfilm erinnert. Sehr, sehr stark sogar.
Ja?
Kennst du den, wo die alle ganz viel essen und immer ein Stockwerk tiefer fallen und weiter essen und essen und essen und immer weiter tiefer fallen?
Aber das ist nicht dieser, den er vor Encendies gemacht hat, oder?
Das kann sein.
Die Frau, die singt. Also ist das der, den er davor gemacht hat?
Einer seiner ersteren Kurzfilme.
Kurzfilme, ja. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Der ist cool, gibt's bei YouTube.
Okay, ja?
Film Denis Villeneuve.
Ach, alles klar, cool, geil.
Heute Abend.
Mach ich direkt. Nachdem ich auch noch, ich hab einen Ansichtslink von einem Film bekommen, auf den ich mich sehr, sehr freue, auf den ich schon sehr, sehr heiß bin und auf den ich schon versuche, seit sehr, sehr langer Zeit zu kriegen.
Darfst du sagen, welcher?
Nein.
Okay.
Aber man wird's, ja doch, also man wird's demnächst sehen.
Okay.
Man wird's demnächst sehen. Ich halte mich jetzt nochmal an Schweigen, weil am Ende ist der Film kacke und dann habe ich wieder irgendwie das Maul zu viel aufgerissen und so weiter. Aber ja. Gut. Jetzt habe ich schon wieder lang geredet. Kommen wir mal eben schnell zum Einstieg. Kevin, du verzeihst mir hoffentlich, wenn ich die Dame zuerst dran nehme. Aber was hast du zuletzt gesehen, Feline? Was jetzt nicht unbedingt Bestandteil der Sendung?
Ja, also ich habe tatsächlich sehr wenig Filme gesehen, sondern mehr Serien. Den letzten Film, den ich gesehen habe, war Mitchells vs. the Machines.
Oh ja.
Und den habe ich sehr, sehr, sehr doll geliebt. Und zwar von vorne bis hinten. Und ich bin kein Fan von Animationsfilmen.
Auch
eigentlich
nicht.
Aber den fand ich mega. Der hat mich total an Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen erinnert, den ich auch liebe. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ist das dasselbe Studio?
Das sind auf jeden Fall die gleichen Produzenten, Phil Lord und Chris Miller.
Okay, also weil den mochte ich auch sehr gerne, habe ich schon sehr oft gesehen. Und ich glaube, Mitchells vs. Machines werde ich auch noch ein paar Mal gucken. Und sonst habe ich mehr auf Easttown geschaut und Looper, die zweite Staffel.
Und, was sagst du?
Also mehr auf Easttown fand ich richtig gut. Da dachte ich erst bis zur letzten Folge so, okay, finde ich eine gute Serie. Die letzte Folge hat mich noch mal komplett abgeholt und überwältigt.
Ich habe
Und ich war so, das war aus und hatte seit langem mal wieder dieses Hui. Okay, alles klar.
Kennst du das?
Mehr auf Easttown? Hab's nicht gesehen.
Ja.
Also ich muss auch sagen, ich hab am Ende der letzten Folge, also die letzte Folge ist ja schon relativ lang, also was heißt lang, aber die sind alle ungefähr eine Stunde lang, die Folgen. Sind sieben Stück. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe so die letzte halbe Stunde der letzten Folge habe ich eigentlich konsequent feuchte Augen gehabt.
Ja, ich auch. Okay.
Weil da halt immer wieder neue Szenen kamen und immer wieder Figuren nochmal abgeschlossen worden sind oder halt dann aber auch nochmal irgendwie was anderes gezeigt worden ist, so wo ich dachte, okay, das finde ich für so eine vermeintlich Kleinstadt-Krimiserie finde ich das schon echt stark. Total. Weil da werden halt ziemlich viele, meiner Ansicht nach, Klischees gebrochen, die man von den üblichen Tropes oder Figuren her so kennt. Und dann muss man sagen, sind die Schauspieler alle so gut, dass dir das halt auch wirklich ins Herz geht. Ja,
also mich hat, ich sag jetzt nicht bei welcher, mich hat's bei einer Szene hat's mich komplett gerissen, habe ich so angefangen zu heulen, weil mir das so nahe ging in der letzten Folge. Und das hatte ich einfach schon lange nicht mehr irgendwie. Und eigentlich sind die auch nicht alle unsympathisch, aber schon auch, die haben schon alle schön ihre Ecken und Kanten, an denen man nicht stoßen kann, sag ich mal. Und dass man dann da so mitfühlt. Und ja, Lupin, die zweite Staffel, ich mochte die erste schon recht gerne. Und die zweite hat mir tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen als die erste, glaube ich.
Hab ich auch noch nicht gesehen, aber ich war wirklich viel Gutes von gehört, also vom ersten Teil. Ja. Von der zweiten Staffel weiß ich noch gar nichts. Ja. Vielleicht auch ganz gut so, wenn ich
also die ist ja auch erst relativ neu raus, die habe ich in zwei Abenden, glaube ich, geschaut.
Okay. Ich habe es mir dann ja auch mal angesehen, nachdem ich mir hier von Dominik und Simon irgendwie da wurde ich schon so ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen, weil ich gesagt habe, ich habe gelesen, dass diese Serie vor allem von Oma C lebt, und würde man den da rausnehmen, dann könnte man, würde man halt deutlich härter auf die Serie einkloppen, als es mit ihm halt der Fall ist.
Das kann ich mir schon vorstellen,
Und ich muss auch sagen, da ist schon Kommissar Zufall.
Das ist alles extrem konstruiert.
Man darf, darum geht's ja irgendwie auch, finde ich. Ich find's okay, weil irgendwie geht's darum, dass das so konstruiert ist. Und man darf halt jetzt nicht zu viel drüber nachdenken. Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Man darf jetzt nicht sagen, Moment mal, wenn da jetzt aber 10 Sekunden später was, dann wird's schon nicht mehr
funktionieren. Das ist der gleiche Grund wahrscheinlich, warum ich bei Money Heist ausgemacht hat. Weil mir das alles zu sehr konstruiert
war. Ich fand, das war so nett zum Berieseln. Das kann man, also es ist jetzt keine überragende Serie, das nicht, aber ich finde, die kann man so gut weggucken.
Okay.
Ja. Berieseln, gebe ich dir recht. Länger drauf rumdenken sollte man wirklich nicht.
Wirklich nicht.
Und ich muss halt auch sagen, da gab's halt wirklich auch diese typischen Szenen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das fürs europäische Kino unbedingt so ein Merkmal ist, aber ich denk mal auch in amerikanischen oder asiatischen Filmen kommt sowas vor. Aber wenn dann da irgendwo in der Walachei oder in der Wildnis oder im tiefsten Wald ein Haus steht, ein leerstehendes Haus, und dann bewegt sich die Handlung dorthin, und die Hauptfigur oder irgendwelche anderen Figuren finden in diesem leerstehenden Haus alles, was sie brauchen. Vom Messer bis hin zur Schrotflinte mit den entsprechenden Patronen.
A la MacGyver.
Also die funktioniert auch noch.
Und die dann noch funktioniert.
Die funktioniert komplett in Spinnenweben eingewebt, aber die funktioniert.
Das sind dann so Sachen, wo ich mir immer denke, ach Leute, ich weiß, ihr mögt, oder das kann man gut finden, das findet man, aber wenn ihr jetzt schon so oft das irgendwie gesehen hast, dass irgendeiner in so einem verlassenen Haus irgendwie plötzlich alles hat, weil die Besitzer schlagartig das Haus lassen haben müssen.
Ja, genau.
Und dann 80 Jahre später keiner mehr hingekommen ist, so. Nee, da ist die Suspension of Disbelief bei mir mittlerweile echt so ausgereizt, dass ich sage, das ist etwas, an dem werde ich mich wahrscheinlich immer wieder stören. Und das wird mir immer wieder auf den Genuss, das wird immer wieder auf den Genuss einwirken. Ja, und manchmal gibt's genug, was das ausgleicht. Aber Lupin, muss ich sagen, hat jetzt nicht unbedingt allzu viel anzubieten.
Kann ich verstehen.
Ich war eigentlich überrascht vom Ende, weil ich dachte, das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen, also ich sag mal so, ich empfand das Ende als offener, als es meiner Ansicht nach die Absicht war. Und da bin ich jetzt gespannt.
Ich auch.
Ist es denn jetzt abgeschlossen oder kommt noch?
Es wurde direkt angekündigt. Also der letzte Screen ist, Lupin kommt zurück für Staffel 3. Also für mich wäre es auch fein gewesen, wenn das vorbei gewesen wäre.
Genau.
Also ich bräuchte jetzt nicht noch eine dritte Staffel.
Und man kann auch mit dem Ende man leben.
Okay.
Das wäre halt an dem Punkt, wo man sagt, ist fein. Aber sie lassen sich da halt dann doch schon eine gewisse Hintertür auf. Ja. Und ich fand das nicht unbedingt notwendig, weil ich habe halt ein bisschen bei der Lupin-Geschichte vermisst, dass man halt eben das sieht, wofür Lupin eigentlich bekannt ist, nämlich irgendwelche spektakulären und ausgeklügelten und raffinierten und gewitzten Raubzüge so oder Überfälle oder sag ich mal Trickbetrügereien so, aber das ist da leider gar nicht so häufig. Da geht's um eine Geschichte und ich verstehe auch, dass das so das Ziel ist und ist auch cool und hin und wieder kommt dann mal so ein kleiner, weiß nicht, Heist-Einschub, aber das hält sich dann doch auf die Gesamtlänge der Staffel gesehen in Grenzen.
Okay. Ja, das stimmt. Ja.
Aber zum leicht weggucken ist das ideal.
Also ich glaube, man macht damit nichts falsch, wenn man einfach mal einen entspannten Serienabend haben will, bei dem man jetzt nicht.
Es sind ja auch nicht so viele Folgen, das ist ja das
Gute. Genau.
Eben. Und das ist es halt. Und du hast halt den nicht zu unterschätzenden Faktor, dass du halt Omar siehst. Ja. Weil der macht halt das super. Halt schon wirklich gut.
Das ist ein toller Schauspieler.
Ja. Der hat schon Bock auf die Rolle. Der genießt es da in diesen ganzen Kostümen, in denen er da auftreten darf, so. Und dementsprechend nimmst du seine Energie auch mit. Also, das finde ich, das ist ein legitimer Punkt. Und deswegen, ja, wenn du den rausnimmst, ist es wahrscheinlich noch schlechter.
Ja.
Aber durch ihn gewinnst du schon an eine Menge Qualität, meiner Ansicht nach. Kevin.
Apropos, guter Hauptdarsteller. Ich gucke gerade wieder mal Dexter.
Ja.
Das macht richtig Spaß, gerade weil dieses Jahr ja die neunte Staffel, ne? Ist es?
Es ist, glaube ich, die neunte.
Ja, die neunte Staffel rauskommt. Und Dexter ist bei mir schon wieder so lange her und hat halt wirklich mit Michael C. Hall einen großartigen Hauptdarsteller, der einfach Spaß macht. Diesmal gucke ich es zum ersten Mal auch auf Englisch. Das erste Mal damals habe ich noch auf Deutsch geguckt.
Ah, echt?
Hat aber eine wirklich tolle Synchronstimme, finde ich, Michael C. Hall. Und jetzt macht es wieder Spaß. Man merkt, dass die Serie so ein paar Jahre älter ist. Die sah damals schon, ehrlich gesagt, nicht so toll aus. Macht aber wieder Spaß. Die Story ist cool, die Charaktere sind toll. Ich mag die sehr, sehr gerne. Du findest es nicht so?
Ich bin bei, nach Staffel 6 bin ich ausgestiegen.
Ist noch der richtige Zeitpunkt gewesen. Noch besser wäre fast, ich glaube, nach Staffel 4.
Ja.
Besser wurde es nie wieder.
Nee.
Staffel 5 ging noch so und Staffel 6, da hört es dann irgendwie.
Also Staffel 6, ich meine, na klar.
Da haben wir wieder das Konstruierte, was man eigentlich
schon in der ersten
Folge kommen sieht.
Ich finde diesen Twist mit der Bedrohung oder beziehungsweise mit dem Gegenspieler oder den Gegenspielern, den fand ich eigentlich ganz cool. Ja.
Mhm.
Aber natürlich ist das Ende der sechsten Staffel irgendwie das, was man eigentlich schon nach Staffel 2 erwartet hat.
Mhm.
Ja, und ich habe das bis Staffel 4 habe ich das problemlos mitgemacht. Staffel 5 fand ich einfach auch so, da kann ich mir an fast gar nichts mehr erinnern.
Mhm.
Und bei der sechsten fand ich halt, wie gesagt, diesen Twist der Gegenspieler, den fand ich eigentlich echt ganz cool. Und ich mag auch
etwas. Ich hab ihn zu früh kommen sehen irgendwie.
Ja?
Das war zu offensichtlich, aber sei froh, dass du vorher aufgehört hast, bevor du das Finale von der achten Staffel
gesehen
hast.
Ja. Ich habe schon
vermutlich schon oft gehört.
Ich habe schon sehr oft gehört, dass es besser ist, sich das nicht irgendwie zu geben. Ich habe das damals auch nur auf Englisch kennengelernt und dementsprechend habe ich diese deutsche Synchro, glaube ich, nie mitbekommen. Und ich muss sagen, ich fand das schon auch, Dexter fand ich einfach eine super Figur. Ich mag seine Schwester.
Mhm.
Und ich muss aber auch sagen, ich war lange Zeit riesengroßer Fan von diesem, wie heißt der, Dokes oder Stokes?
Dokes.
Mhm. Ja, den fand ich auch. Da war ich auch schon ein bisschen.
Und warum die neunte Staffel, glaube ich, so gut wird, das ist ja der Creator oder der Showrunner von den ersten vier Staffeln. Ja, und das ist halt so das, was mich ein bisschen glücklich macht. Ich hoffe, das wird genauso gut wie damals. Ja, und ganz kurz mal, Film habe ich gesehen auch mal wieder, Jurassic World. Jetzt so langsam mal wieder ein paar Dinos sehen. Und es ist okay. Es ist nicht so schlecht wie Jurassic World 2, aber man hat so ein paar Szenen, die noch Spaß machen.
Ja, aber man hat auch leider echt schon in dem ersten Film ein paar Szenen, wo man sich halt echt an den Kopf greifen muss.
Ja.
Ne? Also das fand ich so schade. Das wär gar nicht notwendig das gewesen.
Ende mit dem T-Rex. Das bleibt für immer im Gedächtnis.
Ich mag tatsächlich den Moment, wenn die Jungs, diese beiden Jungs, um die es geht, wenn die zum ersten Mal da in den Park ankommen und dann rennt er, glaube ich, so den Gang lang von seinem Hotelzimmer und dann rennt er ins Hotelzimmer rein, wo du dich halt fragst, was haben die für eine Kohle, die beiden?
Ja.
Und er kommt dann in dieses Zimmer rein und du hast so ein riesen Panoramafenster, was so einmal über den
ganzen... Du willst eigentlich neben ihm stehen. Weil
genau. Was so einmal über diesen ganzen Park, über diese ganze Parkanlage zeigt oder beziehungsweise einen Blick freigibt auf diese ganze Parkanlage. Und dann kommt natürlich der John Williams-Score dazu. Und ja, dann
Gänsehaut.
Ja, stellen sich die Härchen schon mal auf, so, ne? Ja, cool. Das war ein kleiner, flotter Einstieg in unsere heutige Sendung. Wir machen kurz einen Spot und dann melden wir uns zurück mit ein paar Postern.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Feline und mit Kevin O'Neill, aka Last Movie Hero. Ihr wart mal Last Movie Heroes, hast du
mir gesagt. Genau, wir waren früher die Heroes. Dann haben wir uns im Guten getrennt. Und jetzt bin ich der einsame Last Movie Hero.
Du hast gesagt, du hast Regie auch geführt bei Werbung.
Genau, also bei ein paar Online-Spots, also ich komme halt, also ich habe Film studiert und wollte eigentlich auch im Film bleiben, dann bin ich irgendwie doch in die Werbung gerutscht und nach ein paar, wie es dann immer so ist, bei vielen glaube ich auch, nach ein paar Praktika war ich dann irgendwann Creative Director bei einer Werbeproduktion, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht, dann habe ich bei ein paar kleineren Projekten Regie geführt und hauptsächlich mache ich jetzt gerade Ghostwriting für andere Regisseure.
Aber ist das nicht beschämend? Machen die das, weil sie ihnen selbst nichts einfällt oder machen die das, weil sie keine Zeit haben?
Unterschiedlichste Gründe. Also manchmal buchen die ein, weil die selber nicht so gut Englisch können. Dann buchen die einen wieder, weil die keine Zeit haben, weil die gerade irgendwo auf einem anderen Projekt sind, weil die eine Folge Game of Thrones zum Beispiel drehen. Sowas gab's dann auch mal. Und dann sieht man so zum ersten Mal so die Treatments von einer Game of Thrones Folge. Und das ist richtig toll.
Darf ich leider gar nichts zu sagen.
da muss ich auch mal meine Klauseln unterschreiben. Das ist schon ganz cool. Und ja, manchmal auch, weil die halt, also die, der Hauptgrund, warum ich dann für die schreibe, ist eigentlich, weil die auf einem anderen Projekt sind. Ja. Die keine Zeit haben. Und ja, dann nehme ich kurz an auf dem Flughafen und erzähl mir was.
Ja, aber warum sagen sie dann nicht gleich, ey, das wurde geschrieben von Kevin O'Neill und nicht von.
Ja, das ist das Gemeine.
Das finde ich richtig.
Weil du verdienst denen ja Geld, so gesehen, oder? Ich meine, du kriegst ja auch Geld, klar. Also hoffe ich.
Ja. Lebe nicht unter einer Brücke.
Aber ich weiß nicht, verdienst du mehr Geld? Darfst du den Namen der Regisseurin nennen, für die du das gemacht hast?
Nee, für die Produktion darf ich nennen, aber es sind bekannte Regisseure, Audi und sonst was machen. Eigentlich.
Ich meine, wenn du halt für einen Game of Thrones Regisseur, sag ich mal, irgendwie ein Ghost-Projekt gemacht hast, dann kann man ja nachvollziehen. Könnte man ja nachvollziehen, wer das ist.
Man kann es vielleicht denken, aber ich darf es nicht sagen.
Ja, okay. Okay, aber verdienst du dann mehr, wenn du von einem bekannteren Namen das Ghost-Projekt machst?
Nee, ich habe da meine Tagessätze und die bleiben immer gleich. Okay. Egal, ob das ein kleinerer Regisseur ist oder ein Game of Thrones-Regisseur.
Und darfst du sagen, was du selbst schon gemacht hast? Also welche Werbung wirklich von dir kommt?
Also wo ich Regie geführt habe, zum Beispiel für Colorado, also eine Klamottenmarke. Da habe ich mit ein paar HSV-Spielern gedreht. Das zum Beispiel, ich habe einen Speck gedreht, das war eigentlich für Mercedes. Das war aber eher so ein privates Projekt. Das habe ich in LA gedreht.
Was ist Speck?
Ein Speck, du musst öfter mal als Regisseur so eigene Projekte drehen, damit du dich bewerben kannst, um überhaupt an Projekte ranzukommen.
Okay, wie so eine Art Mappe.
Stell dir jetzt mal so vor, du bist Architekt und musst erstmal ein Haus bauen, bevor du eigentlich Häuser bauen darfst. So wäre das eigentlich voll gemein, weil du da echt viel Geld ausgeben musst für, aber so ist leider der Lauf der Dinge.
Ja. Und du hast Film studiert, das heißt, du hast dich während deines Studiums dafür entschieden, mehr auf die, sag ich mal, inszenatorische Seite zu gehen, oder wolltest du eigentlich ursprünglich schon immer Regisseur werden, oder wolltest du eher so ein bisschen wissenschaftlicher irgendwie was anreichen?
Ursprünglich war es immer der Kamerabereich. Da habe ich auch wirklich viel in der Uni-Zeit gemacht, dass ich immer eigene Kameraprojekte hatte. Dann hat sich das irgendwann gewandelt, dass mir es immer mehr Spaß gemacht hat, wirklich mit Schauspielern zu arbeiten. Und es wandelte sich dann immer mehr so in den Regiebereich. Dann habe ich die beiden Posten öfter mal kombiniert. Und dann eigentlich hauptsächlich auch bei Regie geblieben, weil ich gemerkt habe, es macht mir irgendwie mehr Spaß, da kann ich mich mehr auf das Ding konzentrieren und eben auch mit besseren Kameramännern einfach arbeiten, die da noch mehr Ahnung haben, und dann ergänzt man sich einfach besser.
Ja. Und eigenes Projekt, irgendwas in der Pipeline?
Aktuell gerade nicht, nee.
Leider. Aber noch gibt's ein Traumskript in der Schublade?
Ein Traumskript gibt's, glaube ich, immer. Es ist natürlich immer so die Sache, ob man da auch jemanden findet. Aber ja, hin und wieder schreibe ich dann immer mal wieder mal dies, mal das. Und dann muss man gucken, was so passiert. Ist halt echt eine schwierige Branche, muss man dazu sagen. Deswegen ist schon sehr, sehr tricky, da so reinzukommen.
Bist du dann so etwas, was wir hier auch, also hier jetzt bei Rocket Beans TV sowas als, also ja, Realisator bezeichnen würden?
Realisator eher nicht. Das ist ja so, kommt drauf an, wie man Realisator definiert. Ist es für dich eher sowas wie ein VJ oder?
Nee, auch jemand, der wirklich am Dreh schon auch eigenständig dreht und was weiß ich, auch mal die Kamera bedient oder sonst irgendwas, aber sich auch darüber hinaus schon um das Möglichmachen von gewissen Konditionen oder Zuständen irgendwie kümmert. So, ne? Also, dass du halt schon sowohl organisatorisches wie handwerkliches betreibst?
Eigentlich nicht. Also ich war früher mal im Producing-Bereich, in meinen ersten Praktika, habe mich dann aber davon eher irgendwann ferngehalten, weil die Projekte katastrophal wurden. Nein, weil das einfach nicht, ja, es ist halt nicht so kreativ. Und deswegen habe ich mich davon einfach ein bisschen verabschiedet. Ja, so der Lernprozess.
Stichwort kreativ. Gucken wir uns nochmal die folgenden Poster an. ob die auch wirklich deinem kreativen Auge standhalten können.
Gucken wir mal.
Billig oder billig? Damit du gleich aufs Niveau geeignet.
Ja, ich verstehe.
Ja, es gibt ein paar neue Plakate, unter anderem, und auch neue Trailer. Mhm. Unter anderem ist jetzt endlich mal wieder ein Plakat erschienen, oder ich glaube überhaupt erstmal ein Plakat erschienen, zu einem Film, auf den ich mich schon ein wenig freue. Ich bin ein bisschen gespannt drauf. Ich weiß, Feline hat überhaupt keinen Bock drauf.
Nein.
Aber ich kenne das Original und dementsprechend bin ich gespannt, was jetzt eine neue Adaption mit sich bringt. Denn es ist ja so, dass dieser neue Film an den Originalfilm anschließen soll. Mhm. Also es soll kein Reboot sein, kein Remake sein, sondern einfach
ein zweiter Teil.
Und wir reden von Candyman, der jetzt hier ein, meiner Ansicht nach, sehr unspektakuläres Plakat vom Stapel gelassen hat.
Mhm. Eine Wespe? Ja, ne?
Ja, es ist
Biene, wahrscheinlich.
Eine Biene.
Ja.
Also, du hast das Original wahrscheinlich auch nicht gesehen, ne?
Wenn ich jetzt schon höre, dass es der zweite Teil ist und ich weiß, ich muss den ersten Teil noch dazu sehen, wird es noch unwahrscheinlich.
Na, ich glaube, ich glaube, die Macher haben nach all der Zeit schon so ein bisschen bedacht, dass man nicht unbedingt den ersten Teil kennen muss oder kennen kann, wenn man sich jetzt diesen Film anschaut. Dieser Film handelt davon, dass zwei Menschen in ein komplett gentrifiziertes Viertel ziehen, ein neues Haus. Und also Designerwohnung irgendwie voll toll und so. Und er ist wohl Künstler und leidet so ein bisschen gerade unter einer Schaffenskrise. Er erfährt dann aber halt, dass dieses Viertel, in dem sie sich jetzt befinden, dieses Gentrifizierungsviertel, dass das früher mal ein Ghetto war.
Mhm.
Und zwar das Ghetto, in dem halt der erste Teil spielt.
Okay.
Und dadurch erfahren sie von der Sage des Candyman.
Ja, okay.
Ja, das finde ich übrigens ganz cool gelöst, weil er lernt ja die Dinge, die im ersten Teil so vorgekommen sind, und die Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben, lernen es denn mit ihm mit. Das finde ich total cool.
Das ist quasi nur nice to have, also vielleicht für ein paar Anspielungen oder so, vielleicht ganz nett den ersten zu kennen.
Genau.
Aber nicht.
Okay. Genau. Okay. Aber ich denke mal, der Film wird es so aufnehmen, dass du den ersten nicht unbedingt gesehen haben musst, sondern halt einfach mit dem, ja, Mysterium, mit der Legende des Candyman vertraut wirst, der ja halt wirklich, also, und es ist dann so, wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, also wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Künstler, der in der Schaffenskrise ist, der sich halt wieder versucht, irgendwo in der Kunstszene so einen Namen zu machen, der erfährt halt von diesem Mythos des Candyman.
Mhm.
Und ich vermute, ich weiß, wer ihm diesen Mythos näher bringt.
Mhm.
Ja, das hat was mit dem Ende des ersten Candyman zu tun, aber ich denke, auch das wird dieser Film dann erklären.
Okay.
Ja, und das will ich jetzt aber auch nicht vorwegnehmen. Und daraufhin lässt er wohl Teile dieses Mythoses in seine Arbeit einfließen. Und das führt halt eben dazu, dass der Candyman wieder auf den Plan kommt.
Ah, okay. Okay.
Denn der Candyman, oder vielleicht wird sich auch wieder einer vor den Spiegel stellen und fünfmal Candyman sagen, weil das ist so, dass das, was der erste Teil vor allem mit sich gebracht hat, also die große Legende, stell dich vor den Spiegel, sag fünfmal Candyman und dann würde er auftauchen.
Das ist jetzt, glaube ich, schon viermal passiert, gesagt, muss aufpassen.
Ja. Oh, scheiße, nicht, aber ich stehe nicht vom Spiegel.
Ja, stimmt.
Obwohl, kann man es auch vom Spiegel? Nee, ich glaube, man muss vom Spiegel stehen.
Vom richtigen Spiegel.
Ja. Ja. Plakat, wie gesagt, finde ich nicht so geil.
Ist ein bisschen langweilig.
Ja. Obwohl es halt einfach komplett der Figur entspricht, die wir halt aus dem ersten Film kennen. Okay. Tony Todd hat ihn damals gespielt. Das war halt dieser Afroamerikaner mit diesem langen Mantel und dieser Hakenhand. Mhm. Ein Mann, dem wurden Bienen in den Körper genäht oder so, oder beziehungsweise haben sie einen Bienenstock in seinen Körper genäht. Also sie haben ihn halt irgendwie mitten in so einen riesen Bienenhaufen reingeschmissen, nachdem sie ihn halt auch wirklich schon die Hand abgetrennt, diesen Stumpf da reingesteckt haben und anderweitig malträtiert haben, so, weil er halt, ja, das Produkt einer Liebe ist oder beziehungsweise für eine Liebe verantwortlich ist, die nicht sein durfte zu diesem Zeitpunkt. Und ja, ich schätze mal, das sind alles so Themen und Informationen, die halt der Film vermitteln wird.
Aber es gibt ja auch noch einen zweiten und dritten Teil eigentlich. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob der damalige zweite und dritte Teil denn irgendwie noch Teil dieser Storyline ist.
Ich glaube nicht.
Keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Das ist jetzt so dieses, was sie halt jetzt neuerdings machen, dass man sagt, wir gehen nur noch bis zu diesem Ding und ab da erzählen wir die
Geschichte. Da, wo es gut war und dann ignorieren wir
den Rest. Genau, den Rest ignorieren wir so. Also ich meine, das hat bei Terminator nicht so wirklich geklappt, meiner Ansicht nach. Aber ja, es wird halt so sein. Ich bin trotzdem gespannt, weil ich glaube, man kann sich da vieles draus ziehen. Der erste Film steht hier und da immer mal so ein bisschen in der Kritik, weil er da irgendwie auch gerade, was Rassismus und so weiter und strukturellen Rassismus angeht, irgendwie nicht als die glücklichste Handhabung beschrieben wird. Und manche Leute halt auch schon das Bild des Candyman als... Aber
wann ist der erste Teil?
Boah, 90er, 96 oder 94, ja, irgendwie so.
Ja, mitten aus den 90ern.
Ja, und, ja gut, wenn man da mit der Brille von heute drauf schaut, ist
genau.
Immer ein bisschen...
Ja, man muss die Filme natürlich auch in ihrer Zeit sehen, ja. Das darf man nicht vergessen. Sonst dürfte man sich ja keine Filme mehr von Hitchcock oder sowas früher angucken. Ja. Aber apropos das Thema des Rassismus, der ist ja geschrieben von Jordan Peele. Und ich finde, wenn einer das Thema Rassismus gut umsetzen kann und gut eigene Bezüge mit reinbringt, ist es auf jeden Fall Jordan Peele. Ja. Hat er jetzt schon öfter bewiesen.
Genau. Also ich bin da auch guter Dinge. Wollen wir uns den Trailer nochmal angucken, den neuen? Ja. Oder?
Ja? Ich glaub, ich du kennst ihn noch nicht, so, ne? Den ersten habe ich gesehen, glaube ich. Bin gespannt.
Ja, gut. Da ist noch ein anderes Plakat.
Gefällt mir jetzt ein bisschen mehr an, aber man muss auch ein bisschen länger hingucken, bevor man da irgendwie überhaupt mal was so richtig wahrnimmt.
Und es ist dann auch wirklich eigentlich für eher Kenner des Originals.
Mhm. Also jetzt
sind wir
jetzt gerade.
Ja, also würdest du das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal sehen, würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was das bedeutet.
Also ich wusste ja schon nicht, dass das eine Biene ist und keine Fax. Okay.
Ja. Okay, bisschen besser.
Ja.
Na.
Die Geschichte von Candyman. Ein Mann, der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in den Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst.
Runter auf die Knie. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch!
Sie schlugen ihn, folterten ihn, töteten ihn, ohne zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr Rasierklingen-Süßigkeiten auf. Er war unschuldig.
Gibt's ihn wirklich?
Candyman ist kein Er. Candyman ist der ganze verfluchte Bienenstock.
Okay.
Sie suchen nach Candyman. Wenn Sie mich fragen, halten Sie sich fern.
Sweets for the sweet.
Hat er Geschichte.
Erzähl.
Genau hier, in diesem Viertel, begann die Legende.
Aha.
Und die Legende lautet, wenn wir seinen Namen fünfmal in einen Spiegel sagen,
Spiegel,
erwecken wir ihn.
Wir erwecken den Candyman.
Auf keinen Fall.
Candyman.
Anthony, nein.
Candyman.
Hör auf!
Ich will in meiner neuen Wohnung kurz vor dem Schlaf nichts Gruseliges tun.
Candyman.
Schwarze müssen nichts heraufbeschwören.
Traurig.
Sag es nicht.
Sag seinen Namen.
Candyman. Sag's auf keinen Fall ein fünftes Mal.
Candyman. Du willst doch Teil der Geschichte werden, oder?
Nein.
Candyman. Sag seinen Namen. Candyman.
Anthony. Alles in Ordnung?
Anthony.
Was zum Teufel ist los?
Anthony.
Dieses Viertel ist verflucht.
Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn zurückgebracht.
Candyman ist nicht real.
Er hat mir gesagt, er hätte eine Bestimmung für dich.
Verbreite meine Geschichte.
Willkommen im Viertel.
Du solltest es sagen.
Candyman.
Das ist aber langsam.
Ja.
Candyman!
Ja gut, den werde ich mir auf gar keinen Fall anschauen.
Gefällt mir, ja. Und es sieht ein bisschen nach Body Horror aus, als er da so vorm Spiegel stand, ne, und irgendwas hatte.
Ja. Ey, es ist nur eine Vermutung, ne? Es ist wirklich nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, was in dem Film passieren wird. Aber so wie sich das jetzt, was du sagst, ne, den Eindruck habe ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Candyman wird.
Kann gut sein, um so das neue Franchise oder weiterzuführen.
Dass er quasi jetzt all diesen Leid, alles Leid, all diesen Schmerz irgendwie, keine Ahnung, in seinem Körper manifestiert, der dann halt irgendwie dann mutiert. Und er ist dann der Candyman. Ich meine, er hat ja auch schon eine imposante Statur gehabt, so kann man jetzt nicht abstreiten.
Würde passen.
Würde passen.
Aber ich fand ihn ganz schön lang. Also
der Trailer war lang.
Also, ja, hat auch viel verraten.
Ja. Bisschen schade. Aber
hat auch verraten, dass ich... Also ich hatte jetzt schon Schiss. Ich schaue mir den auf gar keinen Fall an.
Also ich fand, der erste Film hat für mich vor allem immer... Ja, tatsächlich immer ein Punkt Richtung Gentrifizierung und vor allem halt dieses systematische ich will es nicht sagen ausrotten, aber dieses systematische Verdrängen in amerikanischen Stadtplanungen. Mhm. So, ne? Also das fand ich damals schon erstaunlich, weil da geht's halt auch darum, mhm, dass irgendwie ein Viertel, das halt schon gehobener war oder gehobener werden sollte, zu nah eben am Ghetto oder beziehungsweise ja, okay, an den mhm, verruchten Vierteln, ja, oder angeblich billigen Vierteln oder was weiß ich war, gelegen hat. Also hat man quasi so ein bisschen, ja, die Viertelgrenze verlegt und hat, mhm, dann gewisse Häuser mit einverleibt und hat die zu, ja, irgendwie Lofts und Erste-Klasse-Lofts, ja, oder Wohnungen erklärt. Und das war halt auch echt ein präsentes Thema in dem ersten Film. Ich denke mal, das wird hier auch eine Rolle spielen, aber ich glaube, da geht es dann noch ein bisschen um noch, ja, mehr bei Jordan
Peele. Das ist auch wahnsinnig lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich glaube, ich war, weiß ich nicht, 8 oder 9, habe abends heimlich, what, den Fernseher mal angemacht und dann die Horrorfilme geguckt. Aber keine Ahnung, ich kann mich, okay, daran wirklich wenig erinnern.
Ja, ich bin mal gespannt. Nia Da Costa ist für mich noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, die Regisseurin.
Was ich mal gut finde, siehe Ari Aster oder andere neue.
Genau, also Blicke. Ich muss auch sagen, ich bin gespannt. Sie macht ja danach die Marvels, ne? Also die macht ja dann, okay, das Sequel zu, okay, Captain Marvel, wenn, mhm, ich es richtig verstanden habe. Und es ist krass. Also sie hat vorher, glaube ich, 2 Filme gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht mal, ob der eine wirklich lang war. Also ob das, mhm, eine wirklich ein Langfilm war, sondern nur ein Kurzfilm. Und jetzt direkt Candyman. Also du, der Film genießt schon einen gewissen Ruf. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast oder ob du diese schon gesehen hast. Es gibt so eine Doku, die heißt Horror Noir. Da geht es um das schwarze afroamerikanische Horrorkino. Und da sind auch so Leute wie Jordan Peele, mhm, und was weiß ich, die das halt mal alles beleuchten, ja, wie Afroamerikaner im Horrorfilm über die Jahre hinweg gezeichnet wurden oder halt sich ihren Platz erkämpft haben, mhm, und wie halt auch deren Themen, sage ich mal, mit Einfluss ins Horrorgenre gefunden haben, ja, wie sie damals dargestellt worden sind, wie sich das gewandelt hat und so weiter. Und da nimmt Candyman auch einen prominenten Platz ein. Ja. Ja, und da ist mir das auch erstmal so bewusst geworden. Also anhand dieser Doku ist mir einiges nochmal bewusst geworden. Ist
die zu sehen?
Die ist, glaube ich, von Shudder. Die war auf 1, 2 Festivals. Okay. Und ich glaube, ja, die gibt's, ja, mittlerweile auch zum Streamen. Also zumindest on demand. Also du kannst, also zumindest gegen Geld kannst, mhm, du auf jeden Fall streamen. Kann ich nur empfehlen. Fand ich, ja, gut.
Hört sich interessant an.
Ja. Klingt gut, ja. Und da war Candyman auf jeden Fall auch ein langes Thema, ein großes, okay, Thema. Und ja, deswegen habe ich mir den noch mal angeguckt. Und da sind mir dann auch mal so wieder so ein paar andere Sachen bewusst geworden. Früher wolltest du ja einfach nur den nächsten Freddy Krüger oder Jason oder sonst, ja, irgendwas sehen. Ja. Und jetzt inzwischen hast du ja einfach die Möglichkeit, da mal ein bisschen anderen Augen drauf zu gucken.
Ja.
Gut. Plakat, was sagt ihr? Billig oder willig?
Billig.
Billig.
Ich bin auch kein großer Fan, muss ich sagen.
Okay. Haben wir noch ein anderes Plakat? Ja, haben wir. Snake Eyes. Ob das jetzt ein Marvel-Film ist, ja, oder ein DC-Film. Sieht
genau so
oder
aus wie Black Widow zuletzt, glaube ich. Oder du könntest jetzt da hinten noch sie als Black Widow hinstellen und dann wäre es Black Widow. Die Schrift ist, glaube ich, sogar in der Farbe fast gleich mit Weiß und Rot.
Ja, ja, also ach ja. Star Wars,
ich wollte es nur sagen.
Marvel oder, keine Ahnung, vielleicht noch irgendein anderes.
Die Archivkiste wurde, ja, ausgekramt.
Ja. Und, ja. Aber trotz allem muss ich sagen, besitzt eine gewisse Qualität. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie äußerst billig aussieht an sich.
Ja.
Die Art und Weise ist ausgelutscht.
Ja.
Das will ich nicht abstreiten. Aber so wie es selbst an sich präsentiert wird, finde ich es jetzt nicht so schlimm.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber mich spricht sowas halt auch nicht an.
Ich finde es auch nur okay. Ich finde es ziemlich langweilig, weil ich es einfach schon zu oft gesehen habe. Und ich freue mich mal wieder was Neues zu sehen, aber das ist nichts Neues.
Ja, gebe ich dir recht. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir das andere Plakat noch haben. Es gibt noch eins, das fand ich noch ein bisschen belangloser.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob wir das
ist
haben.
Ist da eigentlich links Florence Pugh, da links? Oder wer ist das?
Aber nicht.
Ist es nicht, oder?
Oder? Nee. So ein bisschen von hier aus dem, nee, Winkel so aus, weil die spielt ja sogar auch bei Black Widow mit.
Genau, also kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass die in 2 großen Franchises gleichzeitig, ja, jetzt auf einmal unterkommen kann. Also zeitlich gesehen. Von der Lust und Laune vielleicht. Mhm. Es gibt einen Trailer dazu. Dieser Trailer ist sehr durchsetzt mit Popmusik. Deswegen haben wir ein bisschen Angst, ja, diesen Trailer, so wie er ist, auszustrahlen. Ich würde mir aber trotzdem gerne mal angucken. Und wir würden das jetzt mal kurz ohne Ton machen, mhm, liebe Zuschauer da draußen. Ja, nur damit ihr Verständnis für die Situation habt. Denn würde er mit Ton laufen, kriegen wir wahrscheinlich wieder Claiming-Probleme und die wollen wir eigentlich vermeiden.
Die machen ja den Soundeffekt.
Die machen die Soundeffekte. Boom, kratsch. Okay, wir sind hier. Auf dem Auto. Ja, also, ich sag mal so. Entspricht schon auf dem ersten Blick der G.I. Joe Jackson Action, die man so gewohnt ist. Ne? Ist halt ein Spin-off von G.I. Joe.
Mhm.
wo die Figur Snake Eyes, die in den ersten beiden Filmen nicht einmal was gesagt hat,
okay,
jetzt erklärt wird. Ich verstehe es aber auch nicht so ganz, weil im zweiten Film wird ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Snake Eyes erzählt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das noch so ein bisschen, also wirklich identisch ist mit dem, was wir in diesem Film zu sehen bekommen.
Wie sind die Filme denn im Allgemeinen? Ich habe nie mit dem Franchise irgendwie angefangen.
Es ist, ich möchte Spielzeug verkaufen.
Okay. Transformer-like.
Genau, Kinder sollen irgendwie bunte, gewaltlose oder, sag ich mal, relativ harmlose Action sehen können. Also sehr viel Feuerwerk und Gezuppel und denk nicht großartig drüber nach. Mhm. Okay. Der erste war ja noch halbwegs erfolgreich, der zweite ist, glaube ich, untergegangen. Ich mag den zweiten ein bisschen mehr. Hier geht's halt, wie gesagt, um diesen Snake Eyes, der soll wohl durch die Lande ziehen und eines Tages einem Mann das Leben retten, der so eine Art Yakuza-Clan oder Gangster-Clan oder Ninja-Clan hat. Und er wird halt Teil dieses Clans und wird dann da ausgebildet. Und mehr, viel mehr weiß ich auch nicht. Ursprünglich sollte die Figur mal von Ray Park gespielt werden, wenn ich es richtig verstanden habe, dem Darth Maul aus Episode 1. Mhm. Und jetzt inzwischen hat die Rolle Henry Golding übernommen, den man aus Crazy Rich Asians oder jetzt auch zuletzt war er in The Gentleman von Guy Ritchie zu sehen.
Wow, den hab Gentleman habe ich geguckt und instant wieder vergessen.
Ich fand ihn gut.
Gentleman. Ich war in dem Moment unterhalten, aber der hat mich so, also ich habe auch kein gutes Gedächtnis, muss man dazu sagen. aber der hat mich unterhalten und zwei Tage später war es irgendwie schon wieder, also es hat mich nicht nachhaltig jetzt irgendwie.
Der Film hat gebraucht, bis man reingekommen ist. Und wenn man so dann die ganzen Beziehungen so verstanden hat, dann hat er richtig angefangen, Spaß zu machen. Fand ich cool.
Du, ich fand das gute alte Guy Ritchie Straßengangster-Schule. Ja. Jetzt halt mit ein bisschen besseren Anzügen und ein bisschen gediegenerem, sag ich mal, Tempo oder Auftreten. Mhm. Ja. Aber ich fand halt so, die Figur von Matthew McConaughey entspricht diesem Film eigentlich perfekt. Es ist eigentlich ein Typ, der raus will. Ja, der genug Kohle gemacht hat, der genug Ruf sich erarbeitet hat.
Irgendwie wieder rein.
Aber er muss es halt noch einmal irgendwie machen und macht es halt dann so, wie es eigentlich gewohnt ist, aber halt eben einfach ein bisschen gediegener so. Ja, und ich glaube, genau das hat Guy Ritchie auch gemacht.
Ja, stimmt.
Aber wenn man sich jetzt so seinen neuen Film anguckt, diesen Wrath of Man, Cash Truck heißt der, den konnte ich schon sehen.
Nicht gesehen.
Ja, da nimmt sich Ritchie wieder noch mehr ein Stück zurück, als er sich eigentlich schon bei Gentleman zurückgenommen hat. Trotzdem merkst du aber, das ist ein Guy Ritchie-Film. Ja, ich hoffe, die Bohrarbeiten
hört man jetzt nicht. Ich wollte
gerade sagen. Ja, so. Können wir noch was machen? Ja, wir können noch was machen. Wir haben noch eine kleine Verlosung für euch, denn dieser Film ist erst nächste Woche Thema. Und damit ihr nächste Woche versteht, worüber wir reden, verlosen wir schon diese Woche 5x2 Freikarten für Nomadland. Der große Oscar-Gewinner. Unter anderem Frances McDormand, Regisseurin Chloe Zhao und ich glaube auch der Film an sich. War das Nomadland?
Nee, oh Gott. Oh Gott.
Oh Mann, wir haben es gemacht.
Oh nein, wie peinlich.
Doch, Nomadland hat auf jeden Fall den Oscar gewonnen.
Ja, aber
bester Film.
Ja?
Ja, ja. Ja.
Oh Gott. Peinlich.
Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Ich freue mich aber mega auf diesen Film hier, weil der Trailer hat mir zugesagt, sie ist sowieso klasse als Darstellerin. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt.
Du sprichst jetzt nicht für die Oscar-Verleihung.
Guck dir nochmal sicherheitshalber nach.
Ich gucke nochmal nach,
Vertraust mir also nicht.
Nein, also, ey, ich weiß es einfach nicht mehr.
Frances McDormand eingekriegt.
Ich weiß, dass Frances McDormand einbekommen hat und ich weiß, dass Chloe Zhao einbekommen hat.
Aber die Oscar-Verleihung ging einem sowieso mega an einem vorbei.
Aber wir hatten ja wirklich auch genug Frust mit der Verleihung und Unverständnis anhand gewisser Dinge. Aber ja, bester Film war Nomadland.
Ja. Oh.
Gut.
Naja.
Aber ich kann auch sagen, ich habe jetzt schon zweimal gesehen.
Okay.
Und auch beim zweiten Mal, muss ich sagen, funktioniert dieser Film für mich. Er ging mir jetzt dann nicht mehr so ans Herz in manchen Momenten, weil ich jetzt schon wusste, was auf mich zukommt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass diese Welt, die in die Chloe Zhao da eintaucht, so vielleicht schlimm die erscheinen mag, so.
Also er findet auch das Schöne in
diesen Dingen. Ja. So wohlig fühlt sie sich dann noch teilweise an. Also sie gibt, sie vermittelt eine gewisse Geborgenheit, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Ja. Und trotzdem verschließt sie nicht die Augen davor, dass es ja eigentlich miese Zustände sind, die eben dazu geführt haben, dass diese Leute so leben, wie sie leben.
Ja. Okay.
Ja, es gibt natürlich auch Leute, die leben überzeugt so. Und das ist halt das Schöne. Du hast so diesen Kontrapunkt, dass da Leute sind, die sind überzeugt davon, die gehen in dieser, sag ich mal, Lebensweise auf. Mhm. Und das vermitteln die dann auch. Und dann fühlt sich's alles nicht mehr so elend an, wie man es vielleicht irgendwie am Anfang denken mag. Okay. Das ist ja einfach wirklich alles.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Schlimm ist und katastrophal, aber vielleicht haben diese Menschen sich einfach damit arrangiert, vielleicht sind sie aber auch einfach überzeugt davon, dass so Leben einfach ihrem Ideal entspricht. Und dann, finde ich, kann man da jetzt nicht mehr nur das Negative drin sehen, sondern auch das Positive oder beziehungsweise eine gewisse Poesie, eine gewisse Schönheit, eine gewisse Angenehmheit, also.
Ja, irgendwie ich finde, es macht es ein bisschen nachvollziehbar auch, dass man, weil man denkt ja erst, okay, wer lebt freiwillig so? Und irgendwie schafft die das rüberzubringen, dass man es irgendwie doch, auch wenn man es für sich selbst vielleicht nicht wünscht, ein bisschen nachvollziehen kann, wie die sich damit arrangiert haben.
Das soll aber nicht heißen, dass diese Leute nicht vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, es genießen würden, in einem großen Haus zu wohnen oder irgendwie, weiß ich nicht, schon mal ein entsprechendes Bankkonto zu haben, dass sie sorgenfrei leben können. Mhm. Ja. Aber trotzdem zeigt dieser Film halt auch, dass man, wenn man einmal sich dazu entschieden hat, auch schwer wieder loslassen kann. Also, dass es halt wirklich schon Schwierigkeiten gibt, dass dieser eingeschlagene Weg vielleicht mal irgendwann zu Ende ist, so, ja. Und das finde ich, fand ich halt auch eben so interessant, dass es halt eben schon irgendwo auch, ja, der Lebensabend sein kann, den man verbringen möchte. Ja. Und beides bringt dieser Film meiner Ansicht nach rüber. Und deswegen klickt gerne auf diesen Link, den wir vielleicht noch mal kurz einblenden können. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr nächste Woche ja mit einem guten Kumpel, eurer Freundin, eurem Ehemann, eurer Ehefrau oder wem auch immer in diesen Film gehen und euch den angucken. Also meiner Ansicht nach lohnt er sich. Es ist halt ein ruhiges Drama. Ne? Also das muss man sich schon vor Augen halten. Das ist kein Film, der irgendwie schwungvoll die ganze Zeit durchpowert, so, sondern der ist gediegen und still und ruhig. Aber schafft es trotzdem in dieser Ruhe, seinen Sog zu entwickeln.
Okay.
Gut, wir machen kurz Werbung und melden uns dann mal zurück mit ein paar Filmen, Kinostarts und Serien. Nee, Streamingstarts. So, zack. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Feline, mit Kevin und mit mir. Und ja, mit den sowohl Streaming- wie auch Kinostarts der Woche. Das waren erstmal die Kinostarts für diese Woche, denn die Kinos sind wieder geöffnet.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Ich muss sagen, es ist ein wenig verwirrend. Es ist wirklich ein wenig verwirrend. Ich war gestern noch im Kino, liebe Freunde. Ich war gestern noch in A Quiet Place 2.
Hast du nicht das Spiel angeguckt?
Ich habe mir das Spiel nur zur zweiten Halbzeit angeguckt. Was meiner Ansicht nach die richtige Entscheidung war.
Hast nicht verpasst, nee.
Aber ich musste mir A Quiet Place 2, ich musste mir nochmal angucken. Das war der vorletzte Film vor dem ersten Lockdown?
Ich habe nochmal nachgeguckt. Es war der 11. März 2020,
genau,
den wir gesehen haben.
Und ich hatte das Glück noch am, was heißt Glück, aber ich hatte am 12. März noch die Gelegenheit, Mulan zu gucken, weil der war schon angesetzt. Den hab ich
auch gesehen.
Hm? Stimmt, genau. Der war noch angesetzt und den konnten sie dann, glaube ich, nicht mehr zurückziehen. Mhm. Aber danach war Schicht im Schacht. Mhm. Und Quiet Place 2 war der vorletzte Film, den ich gesehen habe. Und dann hieß es, ja, der kommt jetzt wieder und der kommt jetzt wieder nicht. Und dann kommt er wieder und dann soll er nicht kommen. Und jetzt kommt er endlich. Mhm. Allerdings ist man sich wohl nicht so ganz einig, wann da eigentlich offiziell der Start ist. Also wir haben, also mir wurde auch schon gesagt, es wäre eigentlich cool, wenn wir den nächste Woche vorstellen, weil 1. Juli ist ja eigentlich offiziell der große Kino-Wiedereröffnungstag. Mhm. Aber jetzt war ich gestern im Kino und dann sagte mir der Mann des Kinos, ja, der läuft aber schon die ganze Zeit bei uns. Also der läuft jetzt schon seit einer Woche bei uns so, ja. Also ja, da war ich irgendwie ein wenig irritiert, weil ich auch weiß, dass A Quiet Place 2 jetzt auch auf Fantasy Filmfest zum Beispiel
genau
läuft.
Und die Information, die ich bekommen habe, war auch, dass er heute erst offiziell startet,
genau,
in Deutschland. Aber sag mal, war das Kino denn voll? Es würde mich natürlich freuen für die Kinos, wenn da mal wieder.
Es war nicht wirklich voll. Also ich kam schon rein, da war es schon dunkel, muss ich dazu sagen. Aber auch im Dunkeln habe ich jetzt nicht so viel, nicht so viel erkennen können. Ich weiß, vor mir saßen so zwei Reihen vor mir saßen ungefähr vier, fünf Leute. Und hinter mir lass es mindestens noch mal fünf Leute gewesen sein, die ich gesehen habe. Aber das war dann auch.
Ja. Ich darf jetzt auch nicht vergessen, es ist parallel das Spiel gewesen.
Ja,
das
Deutschlandspiel sagen, gewesen. Das Spiel noch,
ja, aber trotzdem war ich überrascht, dass ein paar Leute im Kino waren. Und ja, ich war halt so überrascht, dass ich von A Quiet Place 2 so wirklich gar nichts mehr in Erinnerung hatte. Mhm. Ja, also ich wusste, da spielt Cillian Murphy
mit. Cillian Murphy?
Ja, ich wusste noch, dass es halt einfach die Geschichte des ersten Films nahtlos weitererzählt, so, mit einem kleinen Rückblick. Aber was dann da irgendwie passiert und worum es eigentlich geht und was die große Aufgabe des zweiten Teils ist, ne.
Ich habe ja schon gehört, du hast den ersten noch nicht gesehen.
Nee, ja, weil ich, also ich habe immer gedacht, das ist ein Film, den sollte man im Kino sehen. Mhm. Und ich habe den ersten im Kino verpasst und habe dann gedacht, ja gut, das ist jetzt sehr dumm gelaufen, aber vielleicht wird er noch mal irgendwann gezeigt.
Ja,
ja, ja.
Dann war Corona und dann kam jetzt der zweite.
Ja, also ich.
Oder der zweite kam und dann kam Corona.
So. Ich würde auch sagen, der erste ist ein Film, den kann man wirklich wundervoll im Kino gucken.
Vor allem, weil die Leute wirklich ruhig sind. Ja. Nach spätestens ein oder zwei Minuten sind alle ruhig.
Ja. Und das finde ich schön, diesen Effekt, dass die Leute mitgehen. Ich finde,
da habe ich halt Bock drauf bei so einem Film. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich den alleine zu Hause gucke oder auch zu zweit, ob der mich dann quasi so kriegt, wie er mich im Kino kriegen will.
Ja. Ich finde, diesen Effekt macht der zweite auch nochmal. Den kann er auch nochmal hier und da ganz gut ausspielen. Dass man wirklich so als Zuschauer, oh Scheiße, ich bewege mich jetzt, glaube ich,
ja, das große Stichwort bei dem Film ist Suspense. Ja. Also es ist einfach jede Szene, die irgendwas mit so ein bisschen Horror zu tun hat oder Action oder mit den Monstern, die ist wirklich so gut inszeniert, dass man im Kino sitzt und sich einfach nur festkrallt, weil man so mitfiebert mit dem Protagonisten.
Das Problem, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil, ist halt wieder mal die Suspension of Disbelief und dann aber auch die Plausibilität dieser Welt, die John Krasinski hier aufgezogen hat. Denn das ist halt das, was diesen ersten Film schon für mich dann auch wieder so ein bisschen verkrault oder vergrätzt hat. So, ja, weil das
ist für mich auch mal ein wichtiges Thema. Ich weiß, was du meinst. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte es im ersten Teil nicht so wie du. Also ich hatte das Gefühl, dass das, was da passiert ist, wirklich so passieren könnte in dieser Welt, die da aufgebaut ist. Und die Leute sind ruhig geblieben. Und wenn die ruhig geblieben sind, haben die Monster sie auch nicht gehört. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es da eine Szene gab, wo die lauter waren und da nichts passiert ist.
Nee, darum geht's. Mir geht's da nicht so darum. Mir geht's eher darum, das sind so kleine Details, wie halt zum Beispiel diese Farm, auf der diese Familie lebt, aufgebaut ist. Also es geht darum, dass die Erde von einer Alien-Rasse, gehen wir mal davon aus, viel Information gibt's nicht in diesem Punkt. Wir gehen davon aus, dass die Erde von einer Alien-Rasse überrannt worden ist, die sehr, sehr gut hören kann und sich so mit einer Art Sonar durch die Gegend bewegt und verständigt.
Erinnert ein bisschen an das Monster aus Stranger Things.
Ja. Genau. Ja. An sich können sie aber nicht sehen, sie können halt nur hören.
Ja, okay.
Und dann kommen aber schon so diese Momente, dann bewegt man sich zum Beispiel zu einem Wasserfall und dann kann man plötzlich reden und laut sein, weil die Viecher wohl
vom Wasserfall gestört werden?
Nee, sie können wohl trennen, dass das halt permanentes
Rauschen. Naja, was heißt denn trennen? Du hast so ein Dauerrauschen und wenn wir jetzt uns daneben hinstellen würden und reden würden, dann ist ja dieses Rauschen lauter als unsere Stimme und das Lautere geht natürlich in die Umgebung.
Aber ich dachte, die haben so super geile Ohren, dass sie dann auch
das
so
noch differenzieren können. Also, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, das ist lauter, deswegen geht das.
Okay, okay.
Und wenn das so ist, also nehmen wir an, es wäre so, wie du das sagst, warum baut man nicht sein Haus da?
Neben dem.
Weil es nervt, wenn die ganze Zeit Wasserfall. Nein,
Quatsch. Wäre mir egal.
Ja, mir auch.
Fressen oder Wasserfall?
Naja, was heißt bauen, ne? Sobald du einen Hammer einmal schwingst auf den Nagel.
Ja, Moment,
aber da ist ja schon.
Da ist ja der Wasserfall.
Du hast recht. Okay. Das Haus stand halt schon, das ist einfacher. Ja, okay. Das ist das Familienhaus, wo so viele Erinnerungen dran hängen und die
aber du merkst, wir kommen an Punkte, wo man sich halt schon auch. Selbst wenn man sich dafür, ich habe mich ja beim ersten Film echt drauf eingelassen. Ich habe diese Momente, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das passt alles gedanklich nicht ganz so hin. Aber ist egal. Mhm. Ich mag die Spannung und die Suspense und ja die Anspannung, die hier geschaffen wird. Da gehe ich mit. Mhm. Ja, aber dann wird ein Nagel aus der Treppe gebogen. Und du weißt halt hundertprozentig, was passieren wird. Okay. Das ist halt so die Sache. Weißt du, was ich meine? Also wenn das halt so beiläufig passiert. Okay, aber nicht, wenn ich irgendwie vorher schon richtig schön zu sehen bekomme.
Close-up noch.
Ja, im Close-up, wie dieser Nagel nach oben gebogen wird und so. Und dann muss ich halt wirklich nicht bis zwei zählen können, um zu sagen, okay, da tritt irgendwann einer rein.
Ja.
Ja, und dann kommt noch hinzu, das ist ein Punkt, an dem sich haben schon einige Leute gestört, dass Frau, jetzt fällt mir ihr Name wieder nicht ein, Emily Blunt, dass Frau Blunt während dieser Endzeit, in der es darum geht, möglichst leise zu sein, ein Kind kriegt.
Ja, das habe ich gesehen und habe gedacht, das ist ja das Allerdümmste, was du machen kannst.
Das Gespräch habe ich schon mal geführt. Kinder oder so überhaupt was Neugeborenes in einer Welt wie eine Postapokalypse oder was Ähnliches bedeutet ja immer Hoffnung. Weißt du, der Mensch ist ja darauf aufgebaut, auf ja, Fortpflanzung natürlich auch und damit der Mensch überhaupt weiterleben kann. Und das ist für mich so ein absolutes Zeichen von Hoffnung gewesen, auch in so einer furchtbaren Welt, auch wenn das schlimm ist.
Also für mich wäre das ein Zeichen von, dass es relativ dumm, ein Kind zu kriegen, was dann schreit.
Aber das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass du so aufhörst, denn irgendwie auch ein bisschen.
Ja, aber ich möchte ja nicht gefressen werden.
Ja, also.
Ich möchte ja auch nicht hoffnungsvoll gefressen werden.
Ich sehe sowohl die psychologische Komponente, die hoffnungsvolle, sagen wir es mal so, oder die metaphorische Komponente, sagen wir so, die sehe ich auch. Mhm. Hinzu muss man halt sagen, und also zu Fairness halber, am Anfang des ersten Teils, wirklich, das ist kein Spoiler, da sieht man halt direkt, wie ein Kind dieser Familie umgebracht wird.
Ach so, okay. Mhm. Ja, gut.
Und, da gehe ich auch insofern mit, zu sagen, okay, dieser Verlust.
Dass sie das ersetzen möchten, dieses Kind.
Ja, sollte irgendwie kompensiert werden oder man hat versucht weiterzumachen.
Ja.
So wie du sagst, ne? Also man versucht sich jetzt nicht dieser Bedrohung zu beugen, sondern irgendwo versuchen, das menschliche Leben weiterführen zu können.
Ja.
Verstehe ich.
Mhm.
Ja. Es ist trotzdem dumm.
Ja.
Aber auch, ja, und du merkst, es sind so viele Sachen. Und ich finde, Herr Kaczynski hat sich bei manchen Stellen einfach keinen Gefallen getan oder hätte an manchen Stellen einfach vielleicht sagen müssen, na, vielleicht denken wir da noch drauf rum. Vielleicht versuchen wir das irgendwie anders zu lösen. Okay. So, ja. Und das ist halt das, was beim ersten Teil mich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, skeptischer zurückgelassen hat. Obwohl ich, wie gesagt, diese ganzen Spannungsmomente finde ich cool. Auch Emily Blunt spielt es cool. Ich mag die Monster an sich. Die finde ich eigentlich schon eine ganz nette Erfindung. Beziehungsweise sind relativ unspektakulär designt. Aber sie kommen schon einigermaßen,
Die stellen auf jeden Fall eine Bedrohung.
Genau, sie kommen schon einigermaßen bedrohlich.
Wichtig. Und die werden nicht zu oft gezeigt, so dass man auch immer das Gefühl hat, man möchte mehr sehen. Das finde ich immer, ist ein ganz gutes Prinzip. Das funktioniert auch im zweiten Teil. Wo ich deine Meinung auf jeden Fall teile, ist dieser Gedanke, dass da viel wirklich nur passiert. Also gerade im zweiten Teil, weil es einfach im Drehbuch steht. Also gerade speziell, es sind manche Sachen so konstruiert gewesen im zweiten Teil. Ich habe den echt lange nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, 2-3 Szenen gab es da irgendwie, speziell auch das Ende. Und Regeln, die irgendwie aufgebaut wurden. Man muss ruhig sein, man darf sich nicht unterhalten, deswegen gab es ja auch die Zeichensprache, also zum einen wegen der Tochter, die nichts hört, aber auch überhaupt, um sich irgendwie verständlich zu machen. Und das wurde teilweise im zweiten Teil so komplett über Bord geworfen. Die reden da wirklich so lautstark, obwohl das Monster in der Nähe ist, wo ich mich dann frage, ey Leute, wo sind denn die Regeln hin, die ihr hier aufgebaut habt? Das kann ich dann auch nicht mehr fassen. Ja, okay. Also das hat mich wirklich ein bisschen rausgeholt aus dem Film. Fand ich schade.
Ja, mich hat es dann jetzt, ich habe den, wie gesagt, ich habe kaum was in den Ohren behalten, habe den jetzt gestern nochmal geguckt. Und gebt dem Film, ja, dieses, wie gesagt, dieses Regelbrechen und so weiter, oder diese Welt, die halt bisher immer noch nicht so wirklich einheitlich erklärt worden ist, sagen wir es mal so. Mhm. Und auch dann wieder, und das ist das, was du sagst, da ist dann eine Szene, die wird dann halt einfach nur gemacht, weil sie optisch irgendwie cool wirkt, oder weil das Bild irgendwie eine Aussagekraft hat, aber nicht, weil es irgendwie clever ist. Okay. Weil, also nur ein Beispiel, die haben da ziemlich lange Wege oder ziemlich viele Wege mit Sand ausgelegt, sodass sie, wenn sie barfuß drüber laufen, kein Geräusch von sich geben. Alles cool, verstehe ich. Aber dann kommen halt wieder so andere Sachen, wo ich mir denke, okay, ihr legt hier, ihr streut hier wirklich tagelang Sand aus, um euch irgendwie halbwegs leise bewegen zu können. Aber dass da ein Wasserhahn ist, der da irgendwie Lärm verursacht, darauf kommt er jetzt nicht so. So Sachen, ja. Und dann kommt so eine Szene jetzt im zweiten Teil. Da verlassen die halt, also es geht eigentlich damit los, dass sie diese Farm, die halt von den außerirdischen Wesen überrannt worden ist, dass sie die verlassen. Und dann laufen sie auf einem ihrer Sandwege. Und irgendwann ist dieser Sandweg zu Ende. Mhm. Und dann siehst du halt das Ende des Sandwegs und dann nur noch Blätter und Äste und Zweige. Mhm. Und dann ist die Kamera, und das hat ein Kritiker bei Letterboxd ganz geil geschrieben, es gibt hier mehr Close-Ups von Füßen als in jedem, also in der gesamten Tarantino-Biografie.
Hätte auch
von
Tarantino sein können, ja.
Und dann siehst du in der Kamera, wie halt sie barfuß vom Sand auf die Blätter steigen und man halt einen deutlichen Geräuschunterschied wahrnimmt. Und dann hast du halt diese Kante, ne, von Sand auf Blätter. Und das siehst du dann halt so in dieser Halbtotalen, so, ne, wie der Fuß halt den Schritt nach vorne macht, so von wegen Schritt in ein neues Leben. Also ich verstehe die Symbolkraft dieses Bildes. Dann ist aber Herr Krasinski so, weiß ich nicht, unglücklich, sage ich jetzt mal, und zeigt dass das gesamte Szenario von hinten. Also aus der, also wir sehen den Rücken und sehen halt den Weg, wie er halt in, also fortführt. Mhm. Links und rechts vom Weg sind zwei Grasstreifen.
Ich wollte gerade sagen.
Oh, wo ich mir halt denke so, warum geht ihr denn nicht auf das Gras?
Aber es war so ein schönes Bild.
Und das spricht halt für diese Quiet Place-Filme, wenn du verstehst, was ich meine. Da ist der Moment, das Bild, die Spannung, der Effekt ist immer etwas wichtiger
als
der Inhalt, dahinter. So, ja. Und das ist auch beim zweiten Teil so. Aber ich muss dem zweiten Teil zugute halten. Der hat es nochmal geschafft, in gewissen Momenten eben diese Bedrohung wieder zu erzeugen. Also ich saß dann schon, obwohl ich wusste, ich weiß, was passiert, saß ich dann trotzdem plötzlich da so. War ein bisschen angespannter. Und ich finde, was ich dem Film hoch anrechne, knackig, 90 Minuten, kommt wirklich schnell auf den Punkt. Er ist fühlt von A nach B. Und obwohl ich halt beim ersten Mal nicht so wirklich viel behalten habe, kann ich jetzt nach dem zweiten Mal sagen, dass ich die Struktur des Films eigentlich echt ganz gut finde. Weil es hält sich nicht zu lange mit Leerlaufphasen oder mit ruhigen Phasen auf, wo man halt irgendwie so Alltag sieht oder wo
Leute. Es gibt auch keine Leute, die ständig irgendwie jetzt reden und den Plot erklären. Oder
genau.
Sondern es passiert einfach.
Es passiert einfach.
Auch mal toll,
Das fand ich dann tatsächlich wieder ganz gut. Also ich würde sagen, als Fortsetzung ist der echt sehr, sehr solide.
Hat man selten im Horrorbereich.
Genau, hat man selten. Weil meistens tendieren solche Fortsetzungen dazu, noch eine Spur mehr, noch eine Schippe mehr drauf, noch mehr Monster.
Das ist dann oft das Gleiche oder man entmystifiziert dieses Monster, weil man dann versucht, das zu erklären oder so. Das macht man hier alles nicht. Und er führt das ja auch gekonnt irgendwie fort, weil der erste Teil war wirklich, da war der Fokus auf dieser Farm. Und mehr hat man auch nicht, also man hat nicht viel mehr gesehen. Und jetzt sind es einfach neue Charaktere, eine neue Welt, also beziehungsweise neue Orte. Und das macht dann auch Spaß, weil man dann mit den Charakteren mitforscht.
Aber ist es dann nicht so, dass es fast besser ist, wenn ich jetzt den zweiten Teil schaue, ohne den ersten zu schauen, weil mir dann nicht auffällt, dass sie die Regeln, die sie im ersten aufgestellt haben, gebrochen haben?
Ja, man könnte nämlich, naja, das Problem ist, es gibt so ein Gap. Im zweiten Teil, da sieht man tatsächlich nochmal ein großes Stück. Ich muss sagen, das war eine gute Sequenz.
Die war klasse.
Ja, da sieht man halt wirklich so den Moment, als es losging.
Ah, okay.
Ja, und das wird ganz ruhig aus der Perspektive dieser Kleinstadt geschildert, wo Leute halt einfach zu einem Baseballspiel gehen, so, und sich ihre Kids beim Baseball zuschauen. Und dann kommt das so. Und das hat er gut gemacht.
Da spielt er schon so schön mit Geräuschen, weil das spielt nämlich beim Baseballspiel. Und du hast ja diese ganze Meute von Leuten, die da schreien. Und jedes Mal, wenn der Ball da getroffen wird, das ist so cool. Er macht immer so klack. Also die arbeiten auch schön mit der ganzen Soundkulisse. Und du weißt ja die ganze Zeit, was passiert. Ja. Bald kommen die Monster, aber du weißt halt nicht, wann. Ne? Und das ist so toll.
Ja. Und das hat er gut gemacht. Aber zwischen diesem Einstieg, von wegen, du kannst verstehen, okay, die Erde wurde überrannt von Außerirdischen, und eben die Geschichte, die eigentliche Geschichte des zweiten Teils geht los, ist halt eine Lücke. Mhm. Ja, und die wird jetzt nicht so wirklich erklärt. Okay. Also du weißt nicht, was vorher passiert ist. Also das wäre dann schon noch mal sinnvoll, sich das anzugucken, damit du halt weißt, warum die Figuren, die jetzt hier im zweiten Teil in die Hauptrollen spielen, warum die eigentlich unterwegs sind.
Okay. Und vielleicht ein bisschen traurig sind.
Genau.
Okay.
Und ich sag mal so, dritter Teil kommt ja, glaube ich, schon, ne? Oder ist zumindest...
Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein dritter Teil wirklich ist oder so eine Art Spin-off oder so und auch Sicht einer anderen Person erzählt.
Aber ich sag mal so, das bietet noch Potenzial für mehr und die Möglichkeit geben sie dann auch mit dem zweiten Film. Aber es ist wirklich, ich meiner Ansicht nach, auch wenn ich da halt, klar, beim ersten Mal das da rein und da wieder raus, solide, wirklich, echt ein solides Sequel, was
richtig
nicht
auf, also Bock auf kurzweilige Action und Suspense hat, dann macht das echt Spaß.
Ja.
Und das so ein bisschen ignorieren kann.
Aber genau, und das ist das Ding, du musst halt diese Suspension of Disbelief, die musst du halt mitbringen. Du brauchst diese Toleranz, dir halt da gewisse Unlogiken irgendwie vor Augen zu führen, die brauchst du halt.
Ja.
Sonst macht das keinen Spaß.
Ja, gut.
Ja. Und ich fand es jetzt beim zweiten Mal echt besser als beim ersten Mal. Ja. Und ich fand es aber auch schön, das alles nochmal wieder im Kino zu sehen.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. So, ein Film, den ihr beide nicht gesehen habt oder nicht noch nicht sehen können. Ich habe es versucht, aber ich habe leider beim Verleihen niemand mehr erreicht. Der startet auch nur limitiert, wie ich es jetzt gesehen habe. Ist eine Dokumentation namens Gefangen im Netz. Von der habe ich schon ein paar Mal erzählt. Es gab jetzt auch vor einiger Zeit einen Versuch von RTL. Die haben das auch nochmal gemacht. Und hier geht es halt, in Tschechien wurde es, glaube ich, gemacht.
Ach, den wollte ich auch sehen.
Ja, stimmt. Da haben ein Dokumentarteam hat, ich glaube, drei junge Darstellerinnen gesucht, die älter als 18 sind oder schon erwachsen sind, aber halt jünger aussehen.
Aussehen wie 12, 13.
Aussehen wie 12. Genau, aussehen wie 12, 13, haben deren Kinderzimmer nachgestellt und haben sie bei verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und auch was Lokales angemeldet und haben abgewartet, um zu gucken, was passiert, wenn sich diese jungen Mädchen im Netz und in den sozialen Netzwerken bewegen.
Boah, ich weiß,
dauert fünf Minuten, bis sie die ersten Anfragen von deutlich älteren Männern bekommen.
Mich hat der Trailer schon fertig gemacht. Das ist leider sehr, sehr erschreckend. Und ich würde die Doku auch mal gerne sehen, weil es natürlich irgendwie doch ein wichtiges Thema ist. Und ich habe im Trailer gesehen, dass sie auch so weit gehen, dass sie sich mit dem Täter eventuell treffen.
Mit mehreren.
Ich weiß nicht, ob dieses Treffen stattfindet.
Findet.
Stelle ich mir schon ganz schön krass vor.
Es ist
aber am öffentlichen Ort zum Glück. Also das habe ich halt so weit im Trailer auch gesehen.
Wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch diesen Film an.
Das Ding ist, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, also ich bin Jahrgang 92, als ich angefangen habe hier auf knuddels.de mit 13 oder keine Ahnung, wie alt ich da war, 12, ich weiß es nicht genau. Und je älter man wird und je mehr man von der Welt weiß, merkt man im Nachhinein so, das war ganz schön komisch und vielleicht auch ein bisschen ekelhaft. Und ich frag mich halt, wie das jetzt ist es ja noch mal schlimmer oder mehr, weil es mehr soziale Netzwerke gibt.
Es ist viel mehr, glaube ich.
Als früher.
Und vor allem, wie geht man als Kind, also als Zwölfjährige damit um? Weil man versteht das ja noch gar nicht. Und mit wem redet man dann? Redet man mit den Eltern?
Die keine Ahnung von Internet haben.
Wahnsinnig schwierig, ja.
Und diese Doku, das ist krass. Ich habe mir nochmal hier so ein paar Sachen von der Filmbewertungsstelle durchgelesen. Die haben wohl heiß diskutiert über diesen Film, ob das nicht ein bisschen so dieses, wie nennen sie es, also dass es schon in die Falle locken ist.
Mhm.
Ob das wirklich im Sinne der Aufklärung und der Dokumentation dieses Themas irgendwie steht. Und es wurde trotzdem gesagt, ja, das muss so sein, weil man auch auf der anderen Seite zum Beispiel tatsächlich ein paar dieser Leute, die halt sich bei diesen Mädchen melden, da schafft man tatsächlich ein bisschen mehr Einblick. Man schafft ein Verständnis dafür, warum die so sind, wie sie sind. Man muss das nicht gut finden. Das findet die Dokumentation auch nicht, beziehungsweise überlässt sie es dem Zuschauer, ob man das gut findet oder
aber
nicht.
Aber sie ist so fair und zeigt diese
Welt. Aber sie zeigt das, ja. Und sie zeigt aber halt, dass da halt Leute sind, die das nehmen das als selbstverständlich. Ja. Für die ist das einfach Teil des Online-Auftritts. Das ist Teil des Netzlebens, ja. Die sind sich keiner Schuld bewusst.
Okay.
Dann gibt's wiederum Menschen, die wissen, dass es scheiße ist. Ja. Die können aber auch nichts dafür. Ja. Dann gibt's wiederum Menschen, denen ist es scheißegal. Und die versuchen sich auch doch zu, die nutzen dann auch wirklich die Mittel wie Erpressung oder sonst irgendwas, um zu sagen, ich mach das weiter. Und wenn du mich verrätst, bist du dran.
Ja.
So, ja. Also, es werden ein paar. Und dann gibt's aber auch Leute, da merkt man einfach, das sind einfach Menschen, die haben nie in ihrem Leben irgendwie mal so eine Art Zuneigung oder sonst irgendwas erfahren. Die sind irgendwie unter falschen Bedingungen aufgewachsen oder unter schlimmen Bedingungen aufgewachsen oder wurden irgendwo mal, ja, in die falsche Richtung gedrängt vielleicht sogar. Und also es entsteht schon ein etwas breiteres und ein tieferes Bild von diesen Menschen, die das machen, ohne dass man die jetzt irgendwie zu Opfern oder zu den Unschuldslämmern macht oder sonst irgendwas. Also das behält sich die Dokumentation auch alles bei. Also wir saßen da, und ich habe den jetzt schon zweimal gesehen, wir saßen da, es macht fassungslos.
Ja.
Krass. Macht fassungslos, ja. Und es ist erstaunlich. Und das ist halt das Schlimme. Das sind ja auch teilweise Menschen, mit denen können deine Kinder sogar im realen Leben in Kontakt geraten, so, ja. Also das ist halt, dann kommt das kommt noch dazu.
Es ist immer die Angst, mit denen solche Dokumentationen auch ein bisschen spielen. Es könnte der Nachbar sein, es könnte hier der Mann von gegenüber sein.
Ja, aber
ich weiß nicht, auf oder wie weit die Dokumentation
das einsetzt. Also es ist nicht so, dass es darum geht, die Angst irgendwie zu sagen, also es geht nicht darum, die Angst zu schüren, dass es der Mann von nebenan ist, so, ja. Nur es geht darum, eigentlich aufmerksam zu sein, seine Kinder darauf vorzubereiten, was da kommt, ein Auge drauf zu haben, wirklich zu gucken und mit den Kindern auch drüber zu reden. Ja. Ich will dich nicht kontrollieren, aber ich muss ab und zu aufpassen, weil da Sachen passieren können, auf die hast du keinen Einfluss, mit denen hast du noch nie Kontakt gehabt. Du wirst, ja, versucht, du wirst verführt, du wirst getäuscht, du wirst getrickst und am Ende wird dir geschadet.
Ja.
So, ja, also wirklich, da wird dann halt, die verlangen sofort nach Bildern.
Ja.
Die verlangen sofort nach Bildern. Und wenn du dann irgendwie so leichtgläubig warst und hast so ein Bild dann rübergeschickt, ich zeig's deinen Eltern.
Ja.
Ich zeig's
die erpressen dich dann. Ja, dann spielen die wirklich mit der Angst von diesem Mädchen, dem Kind.
Und ey, wirklich, es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. RTL, ich hab den RTL-Beitrag nicht gesehen. Also da haben sie wohl ein ähnliches Szenario aufgebaut. So kann ich nichts zu sagen. Für diejenigen, die es gesehen haben, würde mich mal interessieren, falls es einer gesehen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, ob das cool war oder nicht oder genauso, sag ich mal, aufklärerisch. Mhm. Es gibt jetzt von Gefangen im Netz noch eine Schulversion. Die ist etwas kürzer, sodass man die jetzt auch im Unterricht zeigen kann.
Finde ich gut.
Und da kommen auch die Darstellerinnen und noch ein paar Psychologen öfter zu Wort. Die ergeben dann so kommentierende und erklärende, sag ich mal, Interviews noch ab, beziehungsweise Kommentare ab, um die Schüler halt noch mal, damit die Schüler das richtig einordnen können. So, ja, die habe ich jetzt auch einmal gesehen, ist nicht meine präferierte Version. Ich muss mir den Schrecken dann doch wirklich in seinem vollen Ausmaß gerne anschauen, aber trotzdem sehenswert.
Ja.
Wirklich sehenswert und wichtig.
Sehen, ja.
So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Ich weiß nicht, ich habe noch einen Film hier, Stowaway, Blinder Passagier. Okay. Habe ich nicht gesehen.
Ich habe nur den Trailer gesehen und weiß ungefähr, worum es geht.
Aber ich habe, das sind zwei Ingredienzien, sage ich mal, die mich da gereizt haben. Nämlich zum einen ist das von der gleichen Firma oder dem gleichen Studio, die auch schon diesen 7500 oder 7500, dieses Kammerspiel im Cockpit mit Joseph Gordon-Levitt. Wo er einen Piloten spielt, der in der Maschine fliegt, die von den Terroristen entführt worden ist und jetzt halt irgendwie mit sich hadern muss, ob er das Cockpit öffnet und denen halt irgendwie die Kontrolle über das Flugzeug überlässt oder halt das Cockpit geschlossen lässt, ja, und damit riskiert, dass sie irgendwelchen Leuten und halt auch Leuten, die ihm nahe stehen, im Flugzeug irgendwie verletzen. Hier geht es um eine Weltraummission, angeführt von Toni Collette, begleitet von Anna Kendrick und Daniel Day-Kim, die halt auf dem Weg ins All sind und zu einer weit, weit entfernten Mission. Und die ist genau durchgerechnet, es ist alles durchgeplant. Und ja, man sieht's vielleicht jetzt hier, plötzlich stellt man fest, da ist noch eine weitere Person an Bord. Und was machen wir jetzt mit dieser Person, wenn alles auf dieser Mission auf drei Personen ausgelegt ist? Auch der Sauerstoff.
Genau, das ist, glaube ich, das große Problem, dass der Sauerstoff halt nicht reicht für diese vier Personen.
Ja.
Und jetzt heißt es, entweder Streichhölzer ziehen oder eine andere Möglichkeit finden.
Und Der Mann hatte vorher Arctic gemacht, der Regisseur, Joe Penner heißt der.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, dieses kleine Studio Augenschein-Film.
Mhm.
Also deutsche Firma hat mit vielen anderen Firmen kooperiert, um halt dann auch eben die Gelder, die Tricks oder die Effekte und auch eben die Darsteller zu kriegen. Und das ist jetzt nach 7500 oder 7500 der zweite Film von dem Studio, das halt wirklich versucht, ein aufwendigeres Setting im Kleinen zu zeigen. Also es ist halt mehr ein Kammerspiel.
Ja.
Und meine Frau hat den gesehen und fand den eigentlich ganz cool, weil die Themen, die dort verhandelt werden, halt irgendwie ganz gut aufgearbeitet werden und weil es wohl auch echt ziemlich gute Darsteller sind, die das, weil die Darsteller es auch gut rüberbringen. Ich weiß, unsere Kollegin Anne fand den dann ein bisschen zu zäh und ein bisschen zu langweilig. Okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen, mehr kann ich halt nicht an Infos irgendwie preisen.
Der Trailer hat Lust gemacht auf den Film, deswegen.
Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eher ein klassischer Slowburn-Film ist. Ja? Also der halt schon eher ruhig und konzentriert seine Geschichte erzählt und versucht halt eben die Themen da in den Fokus zu rücken und nicht so sehr, wie soll man sagen, die Optik oder die Effekte oder irgendwelche dramatischen, actiongeladenen Szenen. Wobei ich gehört habe, dass ein Weltraumspaziergang von Anna Kendrick auch ein gewisses Spannungspotenzial erzeugt.
Okay.
Ja. Gut, wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich im Eiltempo mit weiteren Filmen zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Feline, Kevin und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts und machen mal schnell weiter mit einem Film, den jetzt hoffentlich ein paar mehr Leute gesehen haben. heute startet ein Film namens Kings of Hollywood. Habt ihr den gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ja.
Du hast ihn gesehen?
Ja.
Es geht um einen windigen Filmproduzenten, dargestellt von Robert De Niro. Dessen letzter Film, Die Killer-Nonnen? Die Killer-Nonnen.
Okay.
War ein Flop. Und deswegen steht er bei einem Gangster, dargestellt von Morgan Freeman, in der Kreide und braucht jetzt dringend Geld. Deswegen verkauft er ein sehr von ihm heiß geliebtes Drehbuch an einen anderen Produzenten.
Mhm.
Und beim ersten Drehtag passiert schon, dass der Star dieses verfilmten Drehbuchs, dass der stirbt. Und obwohl der Produzent jetzt 1 Million für das Drehbuch bezahlt hat, kassiert er jetzt 5 Millionen an Versicherungen für den verstorbenen Star.
Okay.
Weshalb Robert De Niro jetzt auf die Idee kommt, ey, wir machen unseren eigenen Film, versichern unseren eigenen Star und bringen den um und kassieren die Versicherungssumme. So einfach geht's. Und darum geht's in Kings of Hollywood. Und jetzt ist es halt einfach so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich mal so die jüngeren Filme von Morgan Freeman, von Tommy Lee Jones und Robert De Niro anguckt, da waren ja auch schon so ein paar Filme dabei, wo man sich halt fragt, Leute, warum macht ihr damit?
Mhm.
Ja, also so Dirty Grandpa und da gab's noch den Film von Zach Braff, wo sie diesen Banküberfall, glaube ich, durchziehen, diese Senioren, auch mit Morgan Freeman. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Alvin, wie heißt der Film? Wir hatten's gestern.
Den habe ich nicht gesehen.
Ich weiß es auch nicht mehr. Gut, egal. Und das waren alles nette Filme irgendwie, aber manche waren auch irgendwie, wurde der an den Kopf kreist. Tommy Jones und Morgan Freeman haben, glaube ich, diesen Das ist erst der Anfang gemacht.
Ja,
der
stimmt.
Abgang mit Stil.
Abgang mit Stil.
Habe ich nicht gesehen.
Ja. Und das sind, ja, also Dirty Grandpa und Abgang mit Stil, nicht Abgang mit Stil, Das ist erst der Anfang. Das waren schon komische Filme, wo man sich halt so
fragt. Er brauchte halt ein bisschen Geld und dann wurde es wieder gemacht oder ein paar Gefallen wurden eingelöst.
Ja, und wo man sich halt wirklich fragt, ey Leute, müsst ihr das wirklich machen? Ja. Müsst ihr das wirklich machen?
Und das ist auch wieder einer dieser Filme?
Mit der Einstellung bin ich an diesen Film angegangen und dachte mir so, oh, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie siehst du's?
Also, ich habe kurz vorher mal auf Letterboxd nur geguckt, wie der bewertet ist und dachte so, hui, das ist ja gar nicht mal so gut. Und muss dann sagen, dafür hat er mich positiv überrascht.
Ja.
Ich finde ihn nicht so schlecht, wie er bewertet ist.
Ja.
Also ich hatte schon meinen Spaß damit. Es ist kein toller Film. Also es ist, ja gut, es ist gemein zu sagen, es ist kein guter Film. Ja, es ist halt ein mittelmäßiger Film. So. Also ich hatte einen netten Abend damit.
Aber
ich muss ihn mir jetzt nicht nochmal anschauen.
Nein, das nicht. Aber ich hatte einen überraschenden netten Abend. Also ich habe halt echt auch eine Katastrophe.
Ich habe ein paar Mal gelacht. Also ich musste ein paar Mal wirklich lachen.
Tommy Lee Jones ist zum Beispiel echt unterhaltsam. Ja.
Und wie wirkt denn De Niro da? Wirkt er so, als ob er Lust hat?
Der
wirkt
also,
ja,
schon.
Ja. Okay. Der hat richtig Bock. Der geht so oft aus sich raus und versucht da als Produzent, lässt er halt immer irgendwelche Monologe ab, um sich entweder aus der Schlinge zu winden oder halt um Leute zusammenzuscheißen oder halt um Leute irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen. Und also selten so energiegeladen gesehen in letzter Zeit wie jetzt in diesem Film. Also wirklich, ne, da sind ein paar flache Gags dabei. Mhm. Die Geschichte, ja, ist eigentlich auch sehr vorhersehbar, sobald man mal ein paar Begriffe irgendwie genannt hat und so. Aber alles in allem muss ich auch sagen, ich war angenehm überrascht, dass der nicht so billig und fäkalisch und vulgär im Humor wird, sondern dass der relativ normal bleibt.
So hätte ich ihn nämlich erwartet.
Ja, ja, und ist es aber gar nicht. Also der ist kein Fäkalhumor so. Ist angenehm, dass man da eher nur so auf Filmgags.
Genau, wollte ich gerade sagen, ist eine richtig schöne Persiflage so auf die ganze Filmindustrie irgendwie auch. Und er als Producer halt.
Ja, er als Producer.
Er ist halt der Producer und ja, das ist so ganz nett, immer mit so ein paar Zitaten und so, ach, das war ja wie in Film XY und was weiß ich was. Das ist schon ganz, es ist ganz nett, klingt dann immer so scheiße. Wie gesagt, ich hatte wirklich einen guten Abend damit, aber also man macht nichts falsch, den zu gucken.
Die Szene bei dem Dach sah so aus, als ob Tommy Wiseau da auch noch gleich auftaucht und versucht, irgendwie seine Line rüberzubringen.
Ja, aber die reden da natürlich schon von eher den etwas Low-Budget-Produktionen. Ja. Ne? Und trotzdem, ich muss sagen, alles im allem kann ich positive aus dieser Sache irgendwie davon gehen. So, ich war überrascht, wie positiv ich aus der Sache rausgehe. Und ich habe den Leuten gerne zugeguckt. Morgan Freeman hat auch ein bisschen Bock.
Ja.
Und gerade Tommy Lee Jones und Robert De Niro, die beiden machen eigentlich mit am meisten Spaß.
Ja, also leichte Unterhaltung.
Leichte Unterhaltung. Genau. Wirklich allerleichteste Unterhaltung. Hat mich hier und da so ein bisschen an City Slickers erinnert mit Billy Crystal, weil sie halt auch da halt eben in diese Wüste gehen und da den Film drehen. So. Also das Setting mit Cowboys und Pferden und Büffeln, die dann irgendwie nochmal Rolle spielen.
Okay.
Das war so ein bisschen, und dann hast du halt so ein bisschen auch, ja, Get Shorty,
ja,
Surrogat, so, also Klon, ne? Also das ist so, alle streiten sich um so ein Drehbuch oder um so einen Film, alle hoffen auf die eine große Chance, alle haben jetzt irgendwie diesen sicheren Hit irgendwo plötzlich im Auge oder glauben an den sicheren Hit und so und versuchen nochmal das Beste rauszuholen. Also das hat so ein bisschen was davon und ist jetzt nicht auf keinem der beiden Filme auf deren Niveau, aber trotzdem auf einem besseren Niveau, als man es jetzt so anhand der bisherigen Vita von den Leuten irgendwie gedacht hat. Also, leichte Empfehlung, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat.
Genau, richtig, würde ich auch so sagen.
Gut, dann wären wir bei, bei einem Gangsterfilm.
Oh. Das ist nicht so leichte Unterhaltung.
Ja, bei einem Gangsterfilm und er ist auch gar nicht so leicht zu verstehen. Nee. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging.
Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Du redest von
No Sudden Move, der neue Film, der überraschend kurzfristig mit ins Programm genommen wurde von Steven Soderbergh. Mit Benicio del Toro, mit Don Cheadle, mit Ray Liotta, mit
Brandon Fraser, den ich fast nicht wiedererkannt habe.
Ich habe ihn auch nicht wiedererkannt.
Das war so krass. Ja. Brandon Fraser kennen wir ja alle aus Die Mumie, ne? Und das war so ein, das ist halt immer der Charismatiker gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass er hier mal wieder richtig Lust auf eine Rolle hat. Er spielt hier einen dieser Gangster, der ein bisschen ein paar Kilo zugelegt hat in seiner Karriere.
Aber wirklich ein paar Kilo, ja. Gut. Aber ja, hier geht es darum, dass ein Mann namens Kurt, gespielt von Don Cheadle, der steckt so ein bisschen in da ist er. Boah. Der steckt so ein bisschen in der Patsche. Ich habe so lange überlegt, woher ich den kenne. Und dann siehst du es im Abspann.
Ich glaube, du denkst, oh Gott, ja.
Also, Kurt ist gerade aus dem Knast gekommen, hat ein bisschen Stress mit einer Gangsterbande und soll, beziehungsweise kriegt jetzt das Angebot, einen Babysitter-Job zu übernehmen. Mhm. Er soll auf eine Familie oder auf die Familie eines Automobilverkäufers, glaube ich.
Das von ist General Motors.
Von General Motors, soll er aufpassen, während dieser Automobilverkäufer in seine Firma fährt und dort etwas aus dem Tresor holt und eben zurückbringt. Und die Familie wird derweil halt als Geisel gehalten.
Das Wichtige ist aber, er macht das ja gar nicht alleine.
Genau, das erfährt er aber erst im Laufe.
Ah, okay.
Sondern es sind noch ein paar andere Gangster, die mal mehr, mal weniger was miteinander zu tun haben. Und dann stellt sich auch ziemlich schnell heraus, dass nach diesem anfänglichen Heist doch ein bisschen was schief geht. Und dann gibt's ganz, 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 ganz viele Verstrickungen. Und man möchte dann irgendwann wissen, wer eigentlich der Puppet Master da ist.
Ja, und man hat genau wie die Figuren irgendwie als Zuschauer auch das Gefühl, man dreht sich so ein bisschen im Kreis.
Mhm.
Und das ist aber auch genau das Ding, denn das ist die Tragödie an dieser ganzen Geschichte. Man dreht sich ein bisschen im Kreis. Also außer Spesen nichts gewesen und
ein bisschen wie so ein Heist-Film, der aber da anfängt, wo andere Heist-Filme aufhören.
Ja.
Ich manchmal das Gefühl.
Ja.
Ich fand diesen anfänglichen Heist, wenn man das dann Heist nennen möchte, mit diesem Überfall bei der Familie, das war mit der stärkste Moment. So wirklich die erste Stunde im Film, die hat mich auch voll gekriegt, war toll. Hat mich auch so ein bisschen an Lucky Logan manchmal erinnert, so vom Stil eines Heist-Films, dass es einfach ein bisschen langsamer war und geht jetzt nicht so in die Ocean's 8-Richtung, ist ja auch von Soderbergh. Und dann fing es so an, dass ja, dass die Verstrickungen losgehen. Und da muss man die ganze Zeit wirklich als Zuschauer da denken, oh Gott, wie stehen die jetzt in Verbindung? Ja. Und habe ich da irgendwas vergessen gerade? Und dann greift man irgendwann wieder den Anfangsplot auf mit General Motors und so. Und dann wird's wieder interessant. Also es wechselt die ganze Zeit so zwischen Spannung und jetzt hat er mich verloren.
Ja.
Und so hatte ich, also es ging mir so irgendwie. Okay.
Und, ich habe immer das Problem, dass ich mir dann immer nicht merken kann, also häufig nicht merken kann, wer war jetzt nochmal der.
Und das ist halt das Ding, dir werden halt wirklich im Sekundentakt werden dir Namen um die Ohren geballert, weil jeder hat mal mit jedem zu tun gehabt. Ja, und sobald irgendwie, weißt du, es gibt zum Beispiel eine Figur namens Frank. Is this a job of Frank?
Yeah.
Is it Frank's job? No, it's not Frank's job. If it would be Frank's
involved,
job, you would be dead.
Okay.
Yeah? Und okay. Okay, Frank ist eine ziemlich miese Sau, ja. Ich weiß. Okay, dann kommen sie zum nächsten. Oh, das Job ist von Frank? No, Frank has nothing to do. Und okay, but ist von dem und dem. Ja, und dann kommt der Name nochmal und was weiß ich. Und du bist halt irgendwann, denkst du da so, okay, um wen geht's jetzt nochmal?
Ja, wer ist eigentlich die Hauptfigur und sowas?
Aber ich glaube, das ist tatsächlich Soderberghs auch Absicht gewesen, dass man sich da in dieses Geflecht so ein bisschen genauso verheddert und verwirrt ist, wie eben die Protagonisten in dem Film. So,
dass er so das Gefühl rüberbringen will, dass du das Gefühl hast, ja, du weißt jetzt alles, wie auch der Hauptcharakter, und dann weißt du doch wieder gar nichts. Okay. Und so fühlen die Charaktere sich ja manchmal auch. Was der Film manchmal auch noch macht, gerade am Anfang, ist natürlich auch so das Thema, die Figur von Don Cheadle, der schwarz ist und einen Weißen in den 50ern zusammenzubringen, ne, die einfach nicht zusammen damals passten. Und das sorgt für eine kleine lustige Szene im Auto. Mit wer sitzt vorne? Also ihr müsst dir vorstellen, er sitzt hinten, Don Cheadle.
Ja.
Und dann kommt Benicio del Toro an und sagt, ja, vorne kann ich nicht sitzen, dann sticht er mich von hinten ab. Aber neben ihm kann ich auch nicht sitzen. Das ist schon eine coole Situationskomik. Aber aus diesem Geflecht von den beiden macht man irgendwie im Laufe des Films zu
nicht
wenig.
Wirklich viel.
Eigentlich gar nicht. Nee,
nicht wirklich viel. Es geht ja aber das kann ich auch irgendwo verstehen, weil der Film dreht sich vor allem um Vertrauen.
Okay.
Wem kannst du vertrauen? Wem vertraust du? Wer hat dein Vertrauen nicht verdient? Und was ist überhaupt Vertrauen so? Ja. Und sobald, und das ist halt so das, was dieser Film so sagt, sobald du halt irgendjemandem zu viel Vertrauen schenkst, bist du halt eigentlich erledigt. Ja. Und das ist halt, glaube ich, so ein großes Thema. Und deswegen spielt er das wahrscheinlich auch nicht so aus. Also deswegen entsteht da nicht so eine Buddy-Chemie, weil die beiden halt in einer Welt leben, in der Vertrauen der sichere Tod ist.
Ja.
So, ja.
Gerade
also,
in Detroit.
Gerade in Detroit. Und also ich muss sagen, das ist schon cool von den Darstellern, das ist schon cool mit dem eigentlichen Background, den dieser Film hat. Weil Soderbergh schafft es da, dann noch mal einen Punkt zu setzen, wo man sich denkt, ah, okay, da ist er wieder, der alte Soderbergh, der alte Politfilmer. So, ja. Oder der Finger in die Wunden lege. Aber ja, er verliert sich dann irgendwo mittendrin in seinem Geflecht. Also verliert er, glaube ich, auch den Zuschauer. Oder kann er den Zuschauer sehr leicht verlieren. Und ist dann auch ein Stück zu gediegen. Wenn man sich so die alten Soderbergh-Filme anguckt, auch ein Logan Lucky, ne, was da immer für schöne Montagen drin sind, und dann kommt immer dieser schöne Kontrabass und Percussion-Sound, dum, 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 dum.
Auf Musik, die Jazzmusik war klasse im Film.
Ja, aber auch da, muss ich sagen, Soderbergh fährt alles irgendwie so zwei, drei Spuren, schaltet zwei, drei Gänge runter, würde ich sagen, ja, und fährt dann halt mit seinem Oldsmobile da durch die Gegend und nicht irgendwie in der klassischen, schicken, schnellen Limousine oder so.
Und am Ende holt er noch einen Darsteller raus, den ich natürlich nicht nennen werde, aber den wir alle kennen.
Ja. Aber ist es denn so, dass mich der Film dann am Ende wieder abholt? Also, weil es passiert ja manchmal, dass du einen Filme verlieren und man so denkt,
ja, du hast am Ende.
Und am Ende denkst du, aha.
Genau.
Hat man das oder hat man, oder ist der Film vorbei und man sitzt da und denkt,
Also, ich hatte zwei Aha-Erlebnisse.
Okay.
Eine anhand des, was Kevin eben angesprochen hat, worauf ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Und dann eine anhand einer Texteinblendung.
Okay.
Am Ende.
Genau.
Okay. Ja, also da fand ich, da hat man schon so zwei Aha-Momente.
Okay.
Die sind vielleicht für den einen oder anderen weniger Aha, aber sie sind schon meiner Ansicht nach
Aha. Es ist nicht so ein großes Aha wie bei Ocean's 8 oder bei Logan Lucky, finde ich. Aber ein Aha kommt drüber,
je nachdem,
wie weit man sich auf den Film einlässt.
Ich finde das dann immer schade, wenn man aus dem Film rauskommt und denkt so, du hast mich auch nicht mehr gekriegt. Okay, gut, jetzt, keine Ahnung.
Aber
also leichte Empfehlung oder?
Also, leicht ist er nicht.
Leicht ist er nicht, nee. Also ich würde sagen, konzentrierte Empfehlung.
Okay.
Also man sollte man schon Bock wirklich wissen, worauf man sich da einlässt und bewusst sein, dass man sich da auf einen eher langsamen und von Dialogen getragenen Gangsterfilm irgendwie.
Dann bekommt man viele großartige Darsteller
geboten. Genau.
Gut.
Genau. Im folgenden oder letzten Kinofilm für diese Woche bekommt man, glaube ich, nur einen großartigen Darsteller geboten, aber der macht immerhin sehr viel Laune. Er heißt
Freaky.
Freaky! Und der Darsteller, den ich meine, heißt Vince Vaughn. Der spielt hier einen Psychokiller, der immer am Freitag, den 13. mordet. Mhm. Und dann eines Tages den falschen Dolch in die Finger kriegt, denn dieser Dolch führt dazu, dass er den Körper mit einem jungen, 17-jährigen Highschool-Mädchen tauscht, gespielt von Olivia Newton. Und vorn auf für jede Menge Horror-Comedy, Verwechslungsaufregerei und ein paar, ja, doch schon relativ blutige Morde.
Ganz schön, also
ordentlich blutig.
Also, ja. Ich war überrascht. Huch, das ist aber doll. Also das ist schon, ich finde das schon sehr grafisch.
Also gerade die ersten 10 Minuten zeigen ja wirklich, ja, wir trauen uns hier mal was. Ja, genau,
also man weiß aber direkt von Anfang an, okay, alles klar, wir zeigen alles. Mhm. Gut, das weiß man relativ schnell.
Aber warst du unterhalten? Also hast du Spaß gehabt?
Ich hatte das Cabin in the Woods-Moment, dass ich die ersten 10 Minuten dachte, also ich habe mir nichts durchgelesen. Okay, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, und ich dachte so, ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Es kann nicht euer Ernst sein, dass der Film. Nee. So, und das waren so die ersten 10 Minuten, dann habe ich schon gemerkt, okay, nee, da kommt noch irgendwas. Und so ab 30 Minuten hatte er mich. Aber dafür auch komplett. Okay. Also, ich war echt erst so dieses, ach, nee, nicht schon wieder. Und dann Vince Vaughn, also ich musste ein paar Mal so, es ist so herrlich, wie Vince Vaughn, also der trägt natürlich diesen Film auch, aber das ist so, ich musste ein paar Mal richtig lachen, weil es einfach, der macht das so gut, der verkörpert die 17-Jährige so perfekt, finde ich. Er macht das so gut.
Ja, bei IMDb hat wohl jemand geschrieben, er verkörpert eine 17-Jährige besser als manche 17-Jährige.
Ja, wirklich, wirklich.
Ja. Womit ich so ein bisschen das Problem habe, weil du ja Vince Vaughn auch hier so lobst. Er hat das, finde ich, auch echt cool gemacht. Ja. Das Problem, was ich hatte, wir bekommen am Anfang diese Darstellerin präsentiert und die ist sehr, sehr introvertiert, ja, sehr zurückgekehrt in sich, ja, und hat auch keine Freunde, also wenig Freunde, ja, und spricht auch eigentlich ziemlich wenig. Und dann, wenn Vince Vaughn, ja, die ja verkörpert, ist es plötzlich eine völlig Mensch, ja, andere Person. Stimmt. Also so, wie man sich irgendwie eine 15-Jährige oder so vorstellt, ja, aber nicht mehr der Darsteller, den wir am Anfang des Films, ja, präsentiert bekommen. Und das hat mich echt so ein bisschen rausgebracht, ja, aus dem Film.
Du, mich hat da einiges wieder rausgebracht im Film. Er ist von dem Sohn von Michael Landon. Brandon Landon heißt er, glaube ich, der schon Happy Death Day 1 und 2 gemacht hat. Und so gut ich Happy Death Day 1 noch fand, so katastrophal fand ich dann den zweiten Teil.
Gib mir ähnlich. Ja.
Und ich muss sagen, Freaky positioniert sich für mich dazwischen, weil Freaky macht ein paar schöne Fässer auf, aber macht sie halt leider nicht zu.
Nee.
Beziehungsweise trinkt nicht mal einen ordentlichen Schluck draus. So, ja. Es gibt so eine tolle Szene, da kommt der Killer im Körper der jungen Frau, kommt morgens in die Küche.
Ja.
Messer. Mit dem Messer. Ja. Und da gibt's halt, sowohl von der Suspense her gibt's ein paar schöne Momente, ja, aber ich fand's so herrlich zu sehen, wie da dieser Killer ist, der keine Liebe kennt, ja, der eigentlich nur morden will, ja, und plötzlich mit Zuneigung konfrontiert, ja, wird. Da hätte man richtig, ja, hätte, viel, ja, das stimmt, draus machen, ja, können.
Das stimmt,
so. Auch,
ja.
Ich sag mal, auch in Sachen Humor. Da hättest du halt schon echt ein paar Gags noch mit rausschrauben.
Er verschenkt viele Szenen mit irgendwelchen Klischees, die man eigentlich schon viel zu oft gesehen hat.
Das stimmt, ja.
Obwohl er, ich sag mal, schon sich Mühe macht, ne, ein diverses und breites Bild zu liefern, wo jeder seinen Platz, ja, hat, wo jeder seine Szene bekommt, wo jeder irgendwie gleichgestellt ist und cool ist, so. Ja, aber dann trotzdem finde ich
die Chancen nicht nutzen.
Die Chancen nicht völlig aus.
Aber er nimmt sich dann darin auch nicht zu ernst in dieser Diversität.
Und das ist sein Glück.
Und das finde ich, und das ist mal wieder das, was mir gefallen hat. Ich sage jetzt den Spruch nicht, aber es gibt so eine Szene, der schwule beste Freund.
Ja, ja.
Da musste ich mir eigentlich gedacht, okay, gut. Da dachte ich so, okay, nach diesem Satz so, ihr nehmt euch einfach auch nicht ernst und deswegen fand ich es gut.
Das meine ich, aber da wird dann, das, ich finde es immer so, ich verstehe ja, dass man damit, ich kann damit auch Spaß haben. Ja. Wie gesagt, Vince Vaughn, wenn er da irgendwie tanzt oder wenn er die Szene im Auto, ja, eben mit dem Freund, ja, ey, da wirklich, das fand ich eine super Szene.
Ja.
Ja, weil ich halt gedacht habe, ja, mach.
Genau, ja.
Ich gönn dir alles.
Ja.
Ja. Aber, ja, dann kommen halt genau diese Momente, wo ich mir denke, so, ja, das kriegst du aber auch feiner hin.
Ja,
da kannst du auch ein bisschen Finesse irgendwie,
ja,
ich verlange jetzt nicht, dass das hier irgendwie das subtilste aller Zeiten ist. Ich meine, sobald der den Dolch rausholt, ja, und die beiden ihren Körper tauschen, kannst du sowieso alles an irgendwie Logik,
ja, stimmt,
musst,
ja,
du schon wieder zurückschrauben, ja, so. Aber innerhalb seiner Welt, finde ich, da kann man halt immer so ein paar Sachen halt machen und ein paar Dinge irgendwie präsentieren. Schon, also schon ein bisschen feiner und, ja, ein bisschen durchdachter präsentieren und machen. Und Das macht manchmal Freaky einfach nicht. Das finde ich schade.
Das haben andere Body-Swap irgendwie Filme deutlich besser hinbekommen.
Ja.
Auch weil ich dieses Jahr gerade zwei gesehen habe. Ich habe mal endlich wieder Face-Off gesehen. Im Action-Segment, der genial ist. Und dann, du hast das Poster hier, Hang Your Name. Ist auch großartig.
Ja.
Und da funktioniert das in beiden Filmen einfach deutlich besser und irgendwie auf eine kreativere Art und Weise.
Ja, aber ich meine, also, als jemand, der, sag ich mal, gerne so stumpfe Horrorfilme genießt und ein bisschen lachen möchte, bin ich da tatsächlich überraschend auf meine Kosten gekommen, weil ich sowohl die handgemachten Kills, ich sag nur Flasche, sowas begrüße ich natürlich gerne, aber halt Vince Vaughn und seine entsprechenden Szenen. Ich muss halt sagen, Frau Newton hat mir nicht so gut gefallen und das, was du sagst, ne, das ist, dass sie im Körper von Vince Vaughn ein ganz anderer Charakter ist als in ihrem eigenen Körper, ist halt blöd. Aber genauso muss man sagen, dass Vince Vaughn im Körper von ihr
Das funktioniert wiederum, weil wir ihn ja nicht als Charakter kennenlernen. Wir sehen ihn ja nur einmal kurz am Morden und deswegen kaufe ich ihm im Grunde alle Rollen ab in ihrem Körper, weil wir überhaupt nicht wissen, was das für eine Art von Person ist.
Stimmt. Aber ich finde halt, dass Catherine Newton da halt auch nicht wirklich viel macht, außer von unten nach oben gucken böse so. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Also die war als Teenagerin, war sie vollkommen in Ordnung, aber sobald sie halt zum Psychokiller wird, versagen oder beziehungsweise kriegt sie es nicht so gut hin, sagen wir so.
Ich finde auch so einer wieder dieses, okay, man nicht alles hinterfragen, so. Einfach, also wenn man wirklich Bock auf so wirklich, also ich fand schon, ich meine, ich habe jetzt nicht die riesige Horrorerfahrung, sowas kann ich mir angucken, sowas finde ich überhaupt nicht schlimm, es blättert auch nicht, aber ich finde schon, dass der, ja, wie gesagt, sehr grafisch ist, wenn man sowas gerne mag und ein bisschen Comedy, also man macht damit wieder nichts falsch. Es ist wieder so, wenn man einen netten Abend haben will.
Ja.
Mit ein bisschen Brutalität.
Genau. Und dann halt,
ja.
Also einer der Filme, die die Hirnkapazität nicht unbedingt anhängt, so. Und auch nicht anstrengen soll.
Muss er auch nicht.
Und der halt dann leider ein bisschen Potenzial liegen.
Aber der Regisseur muss ein bisschen aufpassen. Also Happy Death Day war echt cool. Und dann wurde es ein bisschen schwächer.
Ja, ja. Also Freaky geht wieder ein Stück nach oben, aber da
Happy Death Day muss wieder erreicht werden.
Muss ja, oder zumindest was anderes. Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, ne, ich find's auch schon wieder cool, dass er hingeht und dann mal ein paar Frauenfiguren irgendwie zur Hauptfigur macht oder installiert, die am Anfang vielleicht wie die typischen Figuren erscheinen. Ja, also sowohl die eine sowohl die Dame in Happy Death Day, die war ja eigentlich die Nervige, die in jedem Horrorfilm normalerweise als zweites oder drittes irgendwie sterben würde, weil sie Gott sei Dank dann endlich weg ist. So, ja. Und die Figur zur Hauptfigur zu machen und ihr dann noch so eine Art Wandel zu geben, das fand ich im ersten Happy Death Day eigentlich echt cool. Ja, und hier das unscheinbare Mauerblümchen, die ja das Final Girl eigentlich wäre in jedem Horrorfilm. Gut, sie ist jetzt auch so gesehen immer noch das Final Girl, aber dass ihr hier jetzt quasi so die Mörderrolle zugesprochen wird, finde ich halt auch einen netten Bruch. So, ja. Also da sind schon, wie gesagt, ein paar schöne Ideen dabei. Sie werden aber halt leider immer ein bisschen wenig ausgespielt.
Das stimmt, ja.
Ja, so, das waren die Kinostarts für diese Woche. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. So, da haben wir noch ein paar Streaming-Tipps, bitte. Unter anderem startet morgen auf Disney Plus ein Film, der ist für mich sang- und klanglos an mir vorbeigegangen. Ich war wirklich überrascht, dass der jetzt draußen ist oder zu sehen ist. Lucy in the Sky mit Natalie Portman. Kennt ihr den?
Habe ich vor kurzem irgendwas drüber gehört, aber natürlich auch schon wieder sofort vergessen.
Sie spielt eine Astronautin, die sich so ein bisschen von ihrer gesamten Welt auf der Erde abkapselt und wirklich gar nicht mehr damit mit den Leuten klarkommt. So. Also sie versteht, will einfach nicht mehr. Ja. Der Einzige, der ihr Trost geben kann, ist irgendwie eine Affäre mit John Hamm.
Okay.
Einem anderen Mann halt so. Und der, als der aber plötzlich dann eine andere Frau kennenlernt, wird es dann wohl irgendwie schwierig. Basiert wohl auf der echten Geschichte einer Astronautin namens Lisa Novak. Und wurde halt jetzt hier von Fargo-Showrunner Noah Hawley als sein erster Film in Szene gesetzt. Er hat nicht so die besten Kritiken gekriegt.
Ich habe auch mal kurz bei IMDb nachgeschaut und da war es eher mittelmäßig.
Ja, ja. Also, und gerade Natalie Portman wird ziemlich kritisiert, weil sie wohl dem Zuschauer nicht so wirklich die Figur näher bringen kann. Mhm. Aber dann muss es wohl auch ziemlich unglücklich sein, was der Film aus der Figur macht. Und jetzt bin ich schon wieder interessiert, weil ich bin ja immer fasziniert an diesen Filmen, die zum Scheitern verurteilt sind, oder die so mit Anlauf gegen die Wand fahren, so. Beziehungsweise wo man halt weiß oder ahnen kann, dass das eigentlich nichts hätte werden können. So, ja, und ich hoffe, Lucy in the Sky kann da zumindest einen gewissen Unterhaltungswert generieren.
Ab morgen bei Disney Plus.
Ab morgen bei Disney Plus. Okay. Aber ich bin halt auch Sucker für Natalie Portman. Ich sehe die
an. John Hamm ist immer klasse.
Also generell sind ein paar guten. Nick Offerman habe ich noch gerade eben gesehen. Und wer war hier noch am Start? Dan Stevens.
Okay.
Dan Stevens ist ihr Ehemann, mit dem sie nicht mehr so wirklich klarkommt. Ja. Den werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste setzen. So, was haben wir noch? Auf Disney Plus, bleiben wir gleich da, startet morgen Königreich der Himmel von Ridley Scott, Kingdom of Heaven, mit Orlando Bloom, Liam Neeson, einem Edward Norton, den man im ganzen Film nicht zu sehen bekommt.
Der eine Maske ist und auch nicht genannt werden wollte.
Er wollte nicht genannt werden.
Oder denn doch?
Wurde dann doch.
Hat gut funktioniert.
Eva Green ist noch mit dabei. Es geht hier um einen Schmied namens Balian, dessen Frau hat sich umgebracht und deswegen steht er in seiner Gemeinde schon so ein bisschen unter der Fuchtel oder im Kreuzfeuer oder im Visier der Kirche. Und hat dann auch irgendwann, bringt er doch einen Mönch um, hat aber das Glück, dass kurz zuvor sein leiblicher Vater aufgetaucht ist. Ein Kreuzritter namens Sir Godfrey von Ibelin. Und der fragt ihn, ob er nicht mitkommen möchte ins Heilige Land, um ihm auf die Kreuzzüge zu folgen, beziehungsweise um in Jerusalem für Recht und Ordnung zu sorgen oder eben halt einfach in Jerusalem ein anderes Leben, ein besseres Leben zu führen. Und Balian, weil er eben halt diesen Mönch umgebracht hat, entschließt sich zur Flucht und reist seinem Vater hinterher ins Heilige Land. Und durch Umstände, die in der eigentlichen Kinofassung relativ schnell vonstatten gehen, ist Balian plötzlich nicht nur ein Landwirt beziehungsweise ein Ritter, sondern wird halt irgendwann auch über kurz oder lang zum Vertrauten des Königs Balduin und aber auch zum Feldherr der Jerusalem vor den sarazenischen Armeen irgendwie beschützen muss.
Du?
Ja.
Auch nicht, ne?
Nee,
ich bin da raus.
Ich glaube, es sind Sarazenen gewesen. Ja, und ich muss sagen, der Film wurde ja am Anfang immer so ein bisschen schon abgewatscht. Irgendwie wurde er immer direkt mit Gladiator verglichen und dass der nicht an Gladiator ranreicht und Gladiator doch so viel besser war. Ich mag den Film. Ich mochte den auch schon in seiner Kinofassung, weil mich hat diese Reise von Balian, mich hat das irgendwie angesprochen. Ich fand das cool. Und dann in diesen Schmelztiegel Jerusalem zu kommen, wo halt verschiedene Kulturen und Religionen aufeinandertreffen und man sieht, oh, die Kreuzritter haben da sich aber schon wie die Axt im Walde verhalten und die Einheimischen sind vielleicht doch nicht so die Barbaren, wie sie immer hingestellt werden. Das fand ich spannend. Also,
vor allem ist es auch ein Thema, was gar nicht so oft gezeigt wird. Nee. Gerade in so einem Ausmaß von Budget, von Darstellern, vom Regisseur. Und ich habe auch gehört, dass Ridley Scott viele, viele Dankessagungen bekommen hat, dass er die wirklich alle so echt porträtiert hat und dass sie wirklich vielleicht also so ungefähr waren, dass er das gar nicht so sehr verfälscht hat. Ich kann mich an den Film ehrlich gesagt kaum erinnern, weil es einfach zu lange her ist. Ich habe aber auch bisher nur die Kinofassung gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Director's Cut ist.
Und ich gebe allen die Empfehlung, guckt euch bitte den Director's Cut an. Der gibt dem Film halt wirklich, mehr Zeit natürlich, mehr Raum, aber er erklärt auch sehr, sehr viel noch, was anhand der Kinofassung immer unter den Tisch gefallen ist und auch immer merkwürdig gewirkt hat. Ja, zum Beispiel das Verhältnis oder beziehungsweise generell die Figur von Eva Green. Ja, die erhält viel mehr Raum. Ja, und auch schon dieses Ansteigen von eben, ich bin mal ein Schmied irgendwo in der französischen Todesprovinz, bis hin zu, okay, ich habe jetzt hier mal ein riesengroßes, hektargroßes Land irgendwie mit eigenen Angestellten oder beziehungsweise eigenen Leibeigenen und meine eigene kleine Mini-Armee so und bin auf du mit dem König. Das ging halt sehr schnell vonstatten. So. Das fand ich auch damals in der Kinofassung schon, aber ich fand es eigentlich ganz geil. Ich dachte mir so, ja cool, der hat einen guten Aufstieg. So. Der schafft's mit der richtigen Einstellung. Oder ich habe ihm halt einfach gegönnt, dass er irgendwie, nachdem er in seinem Heimatland so viel Scheiße erfahren hat, dass er jetzt halt im neuen Land irgendwie plötzlich so eine Karriere anstreben kann.
Und weiter vorankommt.
Aber das wird alles durch den Director's Cut noch ein bisschen ausgefüllt, noch ein bisschen erklärt, noch ein bisschen greifbarer gemacht. Und fühlt sich jetzt nicht mehr so ganz überhastet an. Okay. Und trotzdem ist ja noch alles andere vorhanden. Also ich fand die Kulissen, die Bilder fand ich schon immer cool. Der Aufwand, mit der da betrieben wird, die Stars, die dabei sind, da sind ja wirklich coole Leute dabei.
Das stimmt.
Ich mag Königreich der Himmel.
Guck ich mir noch mal an.
Muss ich mir wohl auch noch mal anschauen.
Ja.
Aber vermutlich nur die Kinofassung bei Disney Plus, gehe ich mal
vor. Ich hoffe, sie bringen auch den Director's Cut. Also ich meine, eigentlich Disney Plus ist eine der wenigen Anbieter, muss man sagen, die auch mal Making-of-Material und sowas zu so einem Film anbieten. Da ist meine Hoffnung dann doch vorhanden, dass der vielleicht in beiden Versionen angeboten wird. Ja. Also, ich weiß es noch nicht, aber ich hoffe es. So, Machen wir schnell weiter, oh Gott. Es gibt ein bisschen Katastrophenshit auf Amazon Prime. Unter anderem gibt's einen Film namens Skyfire. Der ist ähnlich intelligent wie Jurassic World, denn da bauen sie nämlich einen riesigen Vergnügungspark auf eine Insel, die halt im Ring of Fire liegt, also wo halt ein Vulkan jederzeit ausbricht. Ist
genauso clever wie bei Jurassic World 2.
Ja, genau. Aber einfach eine mega Idee, was soll schiefgehen?
Ja. Ist eine chinesische Produktion, allerdings mit unter anderem Jason Isaacs als der Hotelbesitzer oder Vergnügungsparkbesitzer und jetzt kommt's, mit Simon West im Regiestuhl, der Regisseur von Tomb Raider, dem ersten, mit Angelina Jolie. Ja, der ist jetzt mittlerweile auch in die asiatischen Gefilde abgewandert und inszeniert dort Katastrophenfilme. Der Hauptdarsteller ist der geilste. Ich hab selten einen Film gesehen, in dem ein Hauptdarsteller oder eine Figur ihre Augenbrauen und ihre, also so oft nach oben reißt und ihre Stirn so oft in Falten legt, wie er hier. Ja. Aber ja, ey, es ist chinesisches Katastrophenkino, was wir heutzutage meiner Ansicht nach, Gott sei Dank, mehrfach im Monat erleben dürfen, weil ich mag diese Katastrophen.
Ich hab mir eine Szene angeguckt und ist ja seit heute Morgen bei Amazon Prime, ne? Ja. Genau, zu sehen. Und die fahren dann mit einer Gondel und eine Gondel, die hat irgendwann keine Führung mehr. Deswegen müssen die Leute von einer Gondel in die nächste springen und alle 5 Sekunden kommt ein Pfeiler. Deswegen schaffen es manche gerade gegen diesen Pfeiler. Ja. Aber das Beste ist, eine stürzen ab mit noch Leuten drin, der diese 5 Tonnen oder wie viel das Ding auch immer wiegen mag, rutscht diesen kompletten Berg runter und dann kommt ein kleiner Jeep, der vielleicht 1 Tonne wiegt, ne? Und stellt sich nicht davor, sondern er rammt ihn von der Seite und plötzlich bleibt das Ding stehen. Es ist einfach so, zack.
Willkommen in der chinesischen Physik des Actionkinos. Okay. Oder Katastrophenkino.
Ja, die Szene habe ich gesehen.
Aber ja, wenn euch diese Szene aus dem Herzen spricht, also wenn euch das wirklich schon angesprochen hat, dann ist Skyfire der richtige Film. Wenn ihr irgendwie auf vernünftige Schauspieler, oder was heißt vernünftige Schauspieler, aber halt irgendwie vernünftige Schauspiel oder eine logisch nachvollziehbare Handlung oder irgendwie physikalische Gesetzmäßigkeiten steht.
Eher nicht.
Nein.
Eher nicht.
Tatsächlich. Aber das gilt auch für den anderen Katastrophenfilm, der heute gestartet ist, glaube ich, oder gestern, San Andreas mit The Rock. Kennt ihr den?
Nee.
Ja. Also San Andreas, es ist ein Erdbeben und in San Francisco, glaube ich, auch ist es, ne?
Nee, L.A. Er spielt in Los Angeles.
Okay, und The Rock muss seine Ex-Frau und seine Tochter aus dem Katastrophengebiet retten, weil deren neuer Freund oder Ehemann hat beide im Stich gelassen. Und ja, jetzt sieht man zum einen die Tochter, die mit so ein paar Jungs irgendwie durch das Erdbeben-Szenario zieht, auf der Suche nach Rettung. Und parallel dazu The Rock und seine Ex-Frau, wie sie halt versuchen, ihre Tochter wiederzufinden. Okay. Und das ist halt dieses typische moderne Hollywood.
Roland Emmerich,
ja genau.
Ja.
2012 und Day of Tomorrow, egal was
da ist. Die Animationen schwanken immer von manchmal gut, manchmal katastrophal und ist nicht ganz so einheitlich, was die Effekte angeht.
Also, aber ja, es ist dieses typische, es ist so ein typisches The Rock-Vehikel.
Ja, okay.
Ich glaube, in 5 Jahren oder vielleicht in 10 werden wir auf jeden Fall sagen, wenn wir zurückblicken und sagen, das war ein typischer The Rock-Film. Hat irgendwie so roundabout 100 Millionen gekostet, macht eine Menge kaputt und lässt vor allem seinen Star gut aussehen.
Ja, okay.
Ja, also das ist, mehr kann man davon aber auch nicht erwarten. Also,
aber das bekommt man dann auch.
Das bekommt man auch, ja. Und ich muss sagen, im Kino hat er eine gewisse unfreiwillige Komik erzeugt.
Okay.
Aber wir haben noch andere Bombast-Spektakel, da freue ich mich drauf. Red Cliff startet ab übermorgen oder ab dem 27. auf Amazon Prime. Das ist der erste Film, wo wir jetzt schon gerade bei John Woo und Face Off waren. Mhm. Das ist der erste Film von John Woo, den er nach seiner langjährigen Arbeitszeit in Amerika wieder fürs chinesische Volk gemacht hat. Cool. Falls ihr ihn noch nicht kennt, es geht um einen General namens Cao Cao. Der hat es geschafft, den König auszutricksen und halt sich zum eigentlichen Herrscher des Reiches empor zu manipulieren, weil der König eigentlich nicht mehr als eine Marionette ist. Und es gibt aber 2 Generäle, die sagen, nee, das ist nicht cool, das finden wir scheiße. Und wir vereinen jetzt unsere Heere, um uns dem Heer von Cao Cao entgegenzustellen, was ungefähr eine Situation erzeugt wie bei 300. Mhm. Dass du halt ein Heer von 1000 hast, die auf ein Heer von Millionen irgendwie trifft. Und die versuchen das halt mit einer Seeschlacht an den roten Klippen eben zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ist sehr viel Pathos und bla bla bla.
Der Trailer sieht schon so aus.
Ja, ja, also es ist sehr, sehr inbrünstig und schwülstig, was dort teilweise
präsentiert. Sieht groß aus.
Ja, ja, es ist eine Riesenproduktion. Es ist auch, ich vermute, auf Amazon Prime leider nur die internationale Fassung und nicht die chinesische, weil der war noch mal eigentlich viel länger. Und trotzdem, gerade in diesen bombastischen Schlachten und dann auch in den Nahkämpfen, vor allem in den Nahkämpfen, da merkt man dann doch noch, dass es good old John Woo war, der hier die Action inszeniert hat.
Sieht schon krass aus, ey.
Aber es ist halt wirklich ein, es war mal ein, wirklich der, glaube ich, der teuerste chinesische Film bis zu dem Zeitpunkt. Es ist ein ungeheurer Aufwand, der da aufgezogen wird.
Fliegen irgendwann wieder zwei Tauben nach oben?
Tauben fliegen auch.
Okay. Dann gucke ich sie mir an.
Ey, was soll man sagen?
Es gehört schon nur, ne?
Es gehört zu John Woo. Aber ey, Tony Leung, also Sachen, Kaneshiro, das sind gute Namen. Das Drehbuch ist halt nicht das Allercoolste und sie müssen sich da auch so ein bisschen mit den Dialogen rumplagen. Okay. Aber wenn man das alles abarbeiten kann, dann, ja, dann kommt man da halt auch in den Genuss eines gigantischen Spektakels.
Sieht so aus.
So, ja. Und dann auch noch mal ein Actionfilm, der geht auch mal so gerne ein bisschen unter, aber den können wir gerne auch noch mal mit auf den Weg geben. Am 28.06. erscheint auf Amazon Prime Equilibrium.
Der ist klasse.
Den und ich muss sagen, wenig. Auch ich gucke mir den immer wieder gerne an. Ja, es geht hier um eine Dystopie, in der ja Gefühle nicht mehr erlaubt sind, beziehungsweise Gefühle durch eine Art Pille runtergedrückt oder ja verhindert werden. Und Kunst und Freude und Literatur und alles ist verboten. Und um das zu gewährleisten, gibt es die sogenannten Kleriker, die das halt dann ja,
klären.
Die halt dann halt Leute bestrafen, die sich halt des Gesetzesbruchs
schuldig machen.
Ja, aber das ist auch.
Das ist so ein. So ein bisschen so ein Kind aus Matrix 1984.
Ja.
So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Also es spielt so in dieser
1984. Ja, oder Minority Welt. Report vielleicht ein bisschen so.
Ein bisschen, ja.
Also, der Mann hat danach nicht mehr so viele gute Filme gemacht.
Ich finde den Film klasse.
Aber den Film finde ich auch wirklich klasse.
Die Story ist gut, die Kampfsequenzen sehen richtig toll aus, wie mit dem Einsatz von Gefühlen gespielt wird, was man am Anfang wahrnimmt und wie auch mit dem Darsteller man gefühlsmäßig immer mehr so im Film zeigt. Also was Blut angeht und was Kämpfe angeht, wie die wehtun, das ist am Anfang einfach so alles, ja, so dahin gemacht wird und irgendwann hat das immer mehr eine emotionalere Bedeutung. Mhm. Weil der Charakter auch immer mehr wächst.
Ja. Wobei ich halt auch diese Dystopie am Anfang, da war ich auch so ein bisschen kritisch, so, ey, wie wollt ihr denn gewährleisten, dass die Leute immer alle diese Pillen, diese Emotionsblocker nehmen, so. Das muss doch eigentlich schief gehen. Irgendeiner muss doch immer zwangsläufig auf die Idee kommen, zu sagen,
mach ich nicht.
Oh, mach ich heute nicht. Ja. Ja. Aber wofür dieser Film halt vor allem berühmt und bekannt ist, ist halt dieses Gun Cutter, so heißt es im Film, eine Fusion aus Schwertkampf, Martial Arts und
Pistolen.
Ja, Pistolen. Ja. Und ich finde, das macht der Film bis heute immer noch echt unerreicht. Mhm. Also klar, John Woo, ne, hat das Gun-Fu, John Woo. Und John Wick halt auch. Mhm. Aber so in dieser Form hat man es nie wieder gesehen. Es wäre auch dann immer, glaube ich, wird man immer wieder sagen, ey, das ist doch Equilibrium, was du da machst. So. Aber das fand ich schon ziemlich geil damals. So. Das war für mich der Mitgrund, das anzugucken.
Hat mir damals gefallen und gefällt mir auch immer noch.
Ja.
Starker Film.
Starker Film, genau. Der läuft heute auch der läuft dann auf Amazon Prime. Und damit hätten wir alle Streaming-Tipps abgearbeitet.
Nee.
Und wären noch am Ende der Sendung. Haben wir uns wieder verlabert? Ja, wir haben uns verlabert ein bisschen.
Nee, bestimmt nicht.
Ja. Aber habt ihr mitgekommen, Indiana Jones, Harrison Ford,
ja, stimmt, ja.
Hat sich verletzt.
Ja.
Wobei ich jetzt sagen muss, okay, der ist 78, dass der sich verletzt, ist halt ein bisschen wahrscheinlicher oder ein bisschen schneller als bei anderen Leuten.
Es ist nicht so komplett überraschend, dass man sich da verletzt.
Hat er sich öfter in letzter Zeit. Aber ich freue mich echt auf Indiana Jones. Nicht, weil Teil 4 so katastrophal war, sondern weil James Mangold auf dem Regiestuhl sitzt. Und der hat, also wenn ich einem vertraue, was das angeht, mit Logan und Le Mans, ey, der James Mangold. Ich glaube, der wird gut. Ich glaube, der wird richtig gut.
Ich will meine Hoffnung nicht zu hoch hängen. Ja, ich will noch nicht zu sehr hoffen. Aber ich habe auch eine gewisse Zuversicht.
Wegen James Mangold.
Wegen James Mangold, ja.
Das ist doch gut.
Dich interessiert das wahrscheinlich gar nicht.
Nein.
Irgendwie so ein Typ mit einem Hut. Was will der denn?
Freust du dich dagegen dann auf Transformers War of the Beasts? Nein, auch nicht?
Nein.
Was ist denn das, was dich jetzt als nächstes
Ich freue mich sehr auf The Green Knight und auf Dune. Falls der kommt nächstes Jahr, ne? Der kommt gar nicht.
Dieses Jahr?
Es wurde schon angekündigt, dass Dune der Eröffnungsfilm oder in Venedig seine Premiere feiert.
Ich mein, aber Green Knight kommt auch dieses Jahr, oder?
Ja, von
Green Knight kommt
vor.
Ja, ne?
Das beste Studio.
Da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich.
Ich darf leider noch nicht sagen.
Ach, okay. Okay. Reden wir nicht weiter drüber.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Ja. Night in Soho, habe ich noch Bock drauf?
Stimmt.
Da habe ich echt Lust drauf. Und auch dieser Night House, der hat mir eigentlich ganz gut
gefallen. Sag mal, Night in Soho, meinst du, das wird eher so Horrorfilm? Oder es hat mich so ein bisschen an Dario Argento fast erinnert, der Trailer, so okay. In die Richtung.
Ich bin auch gespannt. Ich hab Bock auf alles. Also ich glaube, Riot wird eine Fusion machen. Ich denke mal, Riot wird versuchen, endlich mal so ein bisschen das auszuspielen, was er bisher, glaube ich, noch nicht so ausgespielt hat. Hm. Nämlich mal Härte und ja, vielleicht auch so richtig Bedrohlichkeit und Stimmung. So. Vorher war ja fast alles immer witzig und überdreht und irgendwie stylisch und ja, so. Stimmt. Und ich denke mal auch, dass es stylisch ist, aber diesmal halt für andere Zwecke und mit anderen Absichten.
Ja.
Und das finde ich halt vorstellen. Geil. Ja. Cool. Und? Hey, wir sind am Ende. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich danke dir, Kevin.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Bist auf jeden Fall ab sofort auf der Liste.
Gerne.
Da kommst du nicht mehr raus jetzt. Und hast du noch eine Empfehlung, die mit auf den Weg geben möchtest? Guck gerne bei Kevin vorbei. Last Movie Hero.
Genau. Und schaut mal gerne vorbei, wenn ihr Analysen, Kritiken oder Specials sehen wollt. Genau. Würde mich freuen.
Ansonsten, Feline, hast du noch irgendwas mitzugeben? Worauf sollen die Leute achten? Gibt's noch irgendeinen heißen Game-2-Tipp oder sonst irgendwas?
Wir machen bald Sommerpause.
Ja, das
schaut die nächste Folge. Sie wird erstmal die letzte vor der Sommerpause sein.
Okay, es ist nicht so eine, vielleicht nicht so die positivste Nachricht, aber es wird auf jeden Fall eine fantastische Folge geben. Ansonsten, wir machen noch keine Sommerpause, liebe Freunde. Ihr habt Glück. Uns wird es auch noch nächste Woche geben und auch noch darüber hinaus und vielleicht noch in Form des einen oder anderen Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.